Da kriegt das Podcast-Team nochmal die zweite Luft.
Den zweiten Wind.
Ja. Rehhagel hat gesagt, die zweite Luft.
Ja.
Also ich ordne das Rehhagel zu.
Wirklich?
Ja.
So dezidiert gibt es das?
Natürlich.
Und der zweite Wind? Den kannst du mir zuordnen.
Don't go there.
Und jetzt? Brennerpass.
Der Bundesliga-Podcast.
Hey, du wärst gern ausgeglichen? Du stehst wohl auf Aubameyang. Das ist der Brennerpass. Hier hast du richtig Spaß. Das ist der Brennerpass. Hier hast du richtig Spaß.
Bundesliga, Drug of a Nation. Wir reden drüber, ey. Habt ihr die Patience? Manche Podcasts haben krass die Ahnung. Wir haben Meinung, ey. Wir machen Fahndung nach Popkultur in Ballkultur und Politik im Rasenkick. Was los, Rüdiger Ahnmar? Wir packen Fußball wieder auf die Karte. Bernie Meier, genannt der Bajuware. Gretscher König mit die Gangster-Kommentare.
Hier sitzen zwei Intellektuelle, reden hier über Fußball auf die Schnelle. Kinder schlafen, Kinder in der Schule. Frühstückstisch ist voller Marmelade, ist egal. Der Brennerpass, hier hast du richtig Spaß. Das ist der Brennerpass, hier hast du richtig Spaß. Hier hast du richtig Spaß. Da steht das Backen wie am Mikrofon am Montagmorgen. Da steht das Backen wie am Mikrofon am Montagmorgen. Das ist der Brennerpass, hier hast du richtig Spaß. Das ist der Brennerpass, hier hast du richtig Spaß.
Hallo, meine Damen und Herren. So spät war es noch nie. Manche sagen, es ist zu spät. Doch, es ist nie zu spät für den Brennerpass-Bundesliga-Podcast mit Rüdiger Rudolf in Klammer 0 Pflichtspieltore und Bernhard Daniel Meyer genannt, der
Bajuvar.
Sehr gut. So, grüß euch, aber der, ich bin's wie euer Karl-Heinz. Oh, wie geht's euch? Seid ihr noch fit? Habt ihr noch ein bisschen zweite Luft? Ein Wind. So ein Wind. Genau. Wir haben heute eine ganz spezielle Sendung, denn wir haben einen Stargast. Am Ende der Sendung kommt, wobei der Ende der Sendung ist länger wie der Rest der Sendung.
Ja.
Also quasi, wenn wir mit der regulären Sendung durch sind, dann sprechen wir noch mit Max Jakob Ost circa anderthalb Stunden über Fußball und über Roboter.
Und über Robotics.
Über Reinigungsroboter.
Roboter.
Genau. Das solltet ihr nicht verpassen.
Und das Einzige, was man schon mal mit Sicherheit sagen kann, ist, der Max ist ein Freak.
Ja.
Also und, im positivsten Sinne des Wortes.
Ja, was man aber auch mit Sicherheit sagen kann, ist, dass dich das Thema Reinigungsrobotik ganz ungewöhnlich gepackt hat.
Natürlich.
Ja. Und was man auch noch mit Sicherheit sagen kann, ist, dass du hustest. Dass der Breakdown Max zuliebe erst am Ende der Sendung kommt. Also nicht quasi in der Mitte der Sendung, muss man ja sagen. Ne? Weil er wollte quasi erleben, er ist hier in Berlin, weil wir haben mit ihm den Rasenfunk aufgenommen und er wollte erleben, wie du live Breakdown breakst.
Ja.
Das ist so, Rüdiger. Also,
Downbreaken ist ja auch so ein neuer Trend.
So wie Parkour.
Ja.
Du, es ist schon ein paar Mal jetzt, in letzter Zeit ist es mir aufgefallen, jetzt wo wir mehr Hörer als vier haben, ist es mir aufgefallen, dass es tatsächlich Leute gibt, die uns wirklich lustig finden und die uns durchaus eine Daseinsberechtigung zusprechen, unter anderem Max, Jakob Ost, genannt MJ. Und dann ist es erstaunlich zu sehen, dass es für den fast so etwas Magisches hatte, wie du einen Live-Downbreak gemacht hast. Ne?
Ich kann das selber nicht, ich kann damit nicht umgehen.
Ja. Ja, aber das ist ja auch, das habe ich ja neulich zu dir gesagt, wir sind jetzt in einer Phase, wo wir eigentlich nur kein Schwein interessieren, aber eben deswegen unser Bestes geben.
Richtig.
Es wird dann eine magische Phase geben, es wird dann unsere beste Phase werden, unser Zenit, wo sich schon einige Leute für uns interessieren, wo wir quasi so eine Transgression machen hin zum Erfolgspodcast, aber immer noch das Gefühl haben, wir taugen eigentlich nichts und uns deshalb wahnsinnig Mühe geben, aber schon mit so einer gewissen Rückenwind. Ne? Das wird die beste Phase werden.
Ja. Und dann werden dann kommt die Phase, wo wir Drogen nehmen und uns zerstreiten.
Na, erst kommt die Phase, wo wir noch ohne Drogen denken, wir sind wirklich super. Und da geht's dann so langsam bergab, ne? Mhm. Wo wir uns dann quasi, wo dann in jeder Sendung, wo wir dann in jeder Sendung nur noch 40 Mal sagen, wie dumm, nur weil uns mal jemand gesagt hat, das wäre lustig. Oder eine ganze Sendung nur mit einem Down, mit 15 Downbreaks bestreiten oder so.
Und du bist sicher, dass wir die Phase nicht jetzt schon haben?
Nicht ganz.
Nicht ganz.
Ja, gut. Okay. So. First things first. St. Pauli hat den Klassenerhalt geschafft.
Ist das hieb- und stichfest?
Das ist absolut hieb- und stichfest.
Weil Max das gepostet hat?
Nee, das habe ich nachgeprüft. Das habe ich nachgerechnet. Unabfucking steigbar.
Das ist gut.
Mhm. Du weißt eigentlich, jetzt fällt mir ein, dass die Sendung ganz anders beginnen wollte. Ich wollte dir eigentlich das Lied von der Beauty-Bloggerin Bibi vorsingen. Ja. How It Is. Und ich hatte mir extra den Songtext notiert, der da lautet, Achtung, wap, wap, ba, da, da, di, da, dap.
Mhm.
Allerdings ist mir die Melodie entfallen. So, jetzt bist du dran.
Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich noch das sagen soll, was ich sagen soll.
Doch, bitte.
Weil, du, ich habe diese Woche zwei Songtexte gegoogelt.
Mhm.
Einmal den auch. Und
das eine war unser Theme-Song.
Einmal unser Theme-Song und einmal Marionetten.
Marionetten?
Von
Xavier.
Von Aria Emu. Nee, wie heißt der?
Aria Emu.
Nee, Xavier Naidoo oder so.
Aria Emu. Ich hatte das mir auch als Podcast-Thema notiert. Und dann habe ich...
Hast du den Artikel von Andreas Bocholte gelesen?
Nein. Und dann fand ich den Song wieder gut.
Dann,
genau. Dann. Nee, ich fand's zu lustig. Ich weiß nicht, ob das eine richtige Haltung ist dem Song gegenüber, aber ich habe den Text gelesen und ich habe ganz laut gelacht und auch ganz lang noch danach.
Mhm.
Und dann dachte ich, weiß nicht, ob das die richtige Haltung ist. Vielleicht müsste man es ernster nehmen. Du leckst an diesem Chip,
ja,
da wäre ein Heilsalz drauf.
Ja, ich lecke daran, weil ich zu laut wäre, ihn zu essen.
Das ist eine gute Logik, finde ich.
Ja, eben.
So, was haben wir noch? Emmanuel Macron auch Klassenerhalt geschafft, ne?
Ja.
Ja. Spiegel-Leaks berichtet. Vertrauliche, also es heißt, es gibt nicht wirklich Spiegel-Leaks, das sage ich nur so, weil die haben doch jetzt so, seit die sich so festgebissen haben an unserem ehemaligen DFB-Präsidenten, dem armen Menschen und dem Sommermärchen, haben die jetzt, glaube ich, so eine Fußball-Investigativ-Abteilung um Raphael Honigstein gegründet. Und da haben sie doch zuletzt die ganzen Supergehälter da offengelegt. Und jetzt haben sie schon wieder was. Und zwar jetzt vertrauliche Dokumente zwischen Adidas und Real Madrid zeigen, im Profifußball fließen immer irrsinnigere Summen.
Mhm.
Unvorstellbar, oder?
Ich habe gehört, 1 Milliarde stand da.
Richtig. Dem spanischen Topclub wurde vom deutschen Sportausrüster 1 Milliarde Euro zur Verlängerung des Sponsoring-Vertrags angeboten. Muss man sagen, äußere ich mich lieber nicht zu, weil uns ist durchaus ein ähnliches Angebot von der Imkerei Peschel Biederer
vorliegt.
Die Woche auf den Tisch geflattert.
Schriftlich.
Genau. Und um es mit den Worten von Karl-Heinz Wildmoser zu sagen, ja, schauen Sie euch sowas hier den ganzen Tag unterschreiben.
Eben.
Und ganz Deutschland so, ja, eigentlich schon.
Ja.
Und Karl-Heinz Wildmoser, ja, ich aber nicht. Ja, dafür... Aber schließlich, dafür aber mein Sohn, der geht dann in den Knast, wenn es pressiert. Bin ja schon viel zu alt für den Scheiß. Ich bin ja schon zu alt fürs Gefängnis. So, dann habe ich noch was. Gunnar, Edge-D-Blog oder Ed Gunnar, ich weiß es gar nicht mehr. Also ein Hörer von uns hat mir ein Screenshot geschickt von spiegel.de. Ah. Da stand, Seehofer will den Brennerpass notfalls dicht machen.
Brillant, dass ich da nicht drauf gekommen bin.
Ja, aber...
Dass mir das gar nicht... Also, dass den... Also, na klar, aber... Ja.
Hm.
Siehst du, kannst du mal sehen, was wir für Wellen schlagen.
Ja. Stopp, Klaus Strunz, wollte ich an der Stelle noch sagen.
Ja.
Hm. Ich habe FC Bayern TV abonniert und wusste es gar nicht. Ich glaube, ich wollte es mal testen für einen Brennerpass.
Mhm.
Und dann tauchte es aber auf der Rechnung auf.
Ach.
Auf der Telekom-Rechnung von meiner Frau.
Und da war die klar.
Und dann konnte ich sie aber beruhigen, denn es kostet nichts im ersten Jahr. Mhm. Aber ich will es trotzdem, weil wenn man es dann, man vergisst es ja eh dann zu kündigen.
Eben.
Und dann habe ich festgestellt, ich habe schon versucht zu kündigen. Und dann hat mir und zwar beim FC Bayern, und der hat mir dann ein paar Links geschickt, die alle nicht funktioniert haben. Und dann habe ich das reklamiert und dann haben sie gemeint, dann wäre es jetzt eine technische Frage, die sie nicht mehr beträfe. Und ich soll mich dann an die Telekom wenden. Und die konnten es mir aber auch nicht sagen, wie es geht, sondern die mussten es dann quasi händisch ändern.
Das ist ja furchtbar.
Und dann haben sie gesagt, ich nehme an, sie wollen das Abo zum Ablauf der, wie sagt man, der Gratisperiode oder so. Mhm. Jetzt habe ich aber quasi, glaube ich, noch 8 Monate FC Bayern TV. Jetzt könnte ich es auch mal gucken.
Ja, und ist das dann wie Stream On, dass man guckt, und aber es geht nicht aufs Datenvolumen?
Ach, du meinst, das wäre ja tückisch, ne? Aber das Datenvolumen bezieht sich ja nur aufs Handy.
Ja.
Dann habe ich noch den Film Get Out gesehen, der so hoch gelobt wird, weil er ein antirassistischer Horrorfilm ist.
Ist ein Horrorfilm, oder?
Ja.
Gut.
Aber ich... Aber,
ist irgendwie so ein U-Turn mit politischem Inhalt, oder?
Nee, aber nur weil es um Weiße geht, die sich Schwarzer bedienen, heißt es nicht, dass es automatisch auch gleich ein super Horrorfilm ist. Wollte ich nur anmerken. Ne? Okay. Es ist schon okay, aber es ist auch nicht mehr als okay.
Okay.
Aber vielleicht muss man sich das trauen, so einen Film zu machen. Mhm. Und vielleicht ist es auch dann gar nicht mehr so wichtig, dass der Film super ist.
Okay.
So, was hatten wir? Die Woche gab es Champions League.
Ja.
Da hatte ich mir notiert, ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe, aber meine Formulierung war, Ronaldo parkt Atletico um. Ja, das gibt so irgendwie, mir gefällt das Bild so, als würdest du ihm den Schlüssel geben.
Und sagst, hier, zeig mal dem Stadtrivalen, wo sein Platz ist.
Ja, und du würdest das Auto irgendwie auf eine Müllkippe parken oder so.
Mhm.
Ja, das hinkt ein bisschen, das Bild. Und Juve lässt Monaco abblitzen.
Ja.
Also man merkt einfach, ich bin im Downbreak nicht so versiert wie du.
Ja, ich kann dir Tipps geben.
ja, genau, dann wenn mach. Du dann mal nicht mehr da bist und ich den Downbreak mache. Und Max. Also okay. Max steigt jetzt beim Brennerpass ein. Ich habe es dir noch nicht gesagt. Ach, er übernimmt dann den Fußballpart.
Und welcher Max jetzt? Nofka oder Max Jakob?
MJ.
MJ, ja. Ach so.
Er übernimmt dann den Fußballpart und ich dann den lustigen Part.
Den Break-Part.
Den Downbreak, ja. Was habe ich noch? Da war dieser... Wusstest du, dass Fritz von Thurn und Taxis in Wirklichkeit Friedrich Leonhard Ignatius Josef Maria Lamoral... Das finde ich besonders gut. Balthasar Thurn und Taxis heißt. Und er entstammt der böhmischen Linie des Fürstenhauses und erzählt.
Nicht mehr. Ist ja großartig. Weil you had me by Ignatius, aber das ist ja
you, wirklich, you had me by, also he had me by La Moral.
Aber Ignatius kommt vor La Moral.
Ja, aber er hatte mich ja auch erst bei La Moral.
Ach so.
Oh Gott. Das ist Nonsens. Ja, wir reden halt nicht so viel über Fußball. Das haben wir alles beim Rasenfunk schon abgelassen.
Eben. Also wenn ihr wirklich was über Fußball wissen wollt, Leute.
Schaltet den Rasenfunk
ein. Da kommt hier die klare Empfehlung.
Spieltag?
32.
Yes. Du warst erstaunlich. Also ich habe dich zwar nicht viel zu Wort kommen lassen, wie üblich, aber du hast sehr profunde Sachen gesagt.
Na, ich habe gedacht, für den Max bereite ich mich mal vor.
Ja. Du hast das Statistik.
Statistik.
Hattest du parat.
Ja.
Genau, und ich habe gelesen, dass es gibt quasi so eine Sympathiewelle für Fritz von Thurn und Taxis, weil er jetzt aufhört nach der Saison.
Ach, wirklich?
Nicht nur bei Sky, sondern generell als Kommentator. Und jetzt fliegen ihm die Herzen zu.
Ich muss aber sagen, ich habe auch eine leichte Leidenschaft für ihn.
Ja?
Ja, ich finde, er verleiht dem langweiligsten Spiel eine gewisse, weiß ich nicht, Weltkriegsdramatik. Ja, dieses altmodische, nein Quatsch, das ist jetzt übertrieben, aber so...
Ja, das ist doch. Ist
ja, dieses schon? Altmodische, mir gefällt das auch.
Das hat eine gewisse Ruhe auch, ne? Also es hat nicht diese hektische Hibbeligkeit.
Genau.
Und diese Poatenzwang von Wolf Christoph Fuß.
Ja, genau. Der trägt ja wirklich so ein Bademeisterkettchen, habe ich heute gesehen bei Sky 90.
Ja?
Ja, aber noch aus Holz. Ich weiß gar nicht, das muss ich nochmal recherchieren.
Ja, ist es eine Gebetskette, meinst du, oder ist es eher so ein...
Ich glaube, vielleicht sollten wir mal Spiegel Online checken. Ich glaube, dass er sich am Ende von Sky... in die Luft gesprungen.
What?
Entschuldigung.
Aber... Wo ist, also Kausa, also an sich, das ist so ein klassischer Fall von Don't Go There, aber die Kausalkette erschließt sich mir noch nicht.
Naja, ich glaube, dass er religiöser Fanatiker ist.
Das ist absolut klar. Darauf deutet die Holzkette hin, ja.
Dass er sich am Ende heute von Sky 90 in Anwesenheit von Jens Lehmann
einfach nur um Zeichen zu setzen.
Ja.
Ja, okay. Ja, das macht's. So macht's Sinn. So wird ein Schuh draus.
So ein Holzschuh. Kann man das dem Hörer anbieten.
Ja, unbedingt, ja. Jetzt können wir eigentlich aufhören, ne? 15.000 Euro Strafe hat Gustavo bekommen für sein Verhalten neulich. Mhm. Findest du es viel oder wenig?
Ja, für mich wäre das eine Stange Geld, für ihn jetzt vielleicht nicht so.
Für mich wäre es so, kann dicht machen, das war's. Mhm. Hartz IV, vorgezogenes Altenheim, tschüss. Mhm. Für Gustavo ist wahrscheinlich so...
Ich könnte dir was leihen.
Ja? Mhm. Ich könnte dir nichts leihen, wenn es dir passiert.
Spaß.
So, Aubameyang geht er nach Paris. Geht er nach Paris? Oder fällt es ihm gut bei Dortmund?
Jetzt zu PSG, meinst du? Mhm. Ich weiß nicht.
Hat der schon bei französischen Vereinen gespielt?
Ja, stimmt. Er kam ja von einem.
Die glänzenden Erfahrungen, die Borussia Dortmund im vergangenen Sommer mit Spielern aus Frankreich machte, wirken nach. Nach Kicker-Information ist der Bundesliga-Vierte, mittlerweile Dritte, dort erneut fündig geworden. Innenverteidiger Dan Axel Zagadou aus der zweiten Mannschaft von Paris Saint-Germain soll ablösefrei kommen. Da wittert man ein Tauschgeschäft wohl möglich.
Aha.
Hm. Tja. Dann habe ich habe sehr interessante Fakten für dich. Wusstest du, dass Bibiana Steinhaus, die ich immer für lesbisch gehalten habe, was wahrscheinlich echt wahnsinnig übles Vorurteil ist, mit dem englischen Kultschiedsrichter Howard Webb liiert ist.
Ach was. Mhm. Da frage ich mich, wo haben die sich kennengelernt?
Es gibt bei einer Schiedsrichterkonferenz.
Ich glaube, es gibt so Referee-Dating-Apps.
Jetzt müssten wir noch einen ganz coolen Namen dafür haben.
Ja, ich versuche auch gerade irgendwelche Wortspiele mit Tinder, gehen mir schon durch den Kopf, aber mir fällt nichts ein.
Ist mit Videobeweis oder so?
Ja, das ist schon eine Stufe weiter.
Ja. Wir überlegen noch. Aber was noch viel Besseres habe ich bei Wikipedia gelesen. Steinhaus ist Hauptkommissarin bei der Polizei Niedersachsen und jetzt kommt's und arbeitet als Sachbearbeiterin im niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport. Ja, der Daus hat man bei der Polizei Niedersachsen im Hauptkommissariat so wenig zu tun, dass man nebenbei noch Sachbearbeiterin im niedersächsischen Ministerium ist.
Ich dachte, das wäre ein derselbe Job, ehrlich gesagt. Warte mal. Ist Hauptkommissarin bei der Polizei und arbeitet als Sachbearbeiterin?
Ja, Entschuldigung, zwei grundverschiedene Job-Descriptions.
Naja, und dann noch, aber ich frage mich, wenn sie das macht und das und auch noch Schiedsrichterin,
dann
wann trifft sie denn den guten Howard?
Der in England wohnt vermutlich.
Ja.
Wie dumm. Ja. Sorry, Bibiana, wir lieben dich, aber du kriegst ein Wie dumm der Woche.
Hallo?
Das geht ja nicht, so viel kann man ja nicht machen.
Das ist zu viel.
So. Dann habe ich meinen guten Karlauer, mein Zitat der Woche, habe ich schon beim Rasenfunk abgefeuert, nämlich Trainer Andries Jonker auf die Frage, wer eigentlich im Mannschaftsrat des VfL Wolfsburg ist. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht.
Naja, siehst du, das ist halt Abstiegskampf. Ja. Da kannst du dich um sowas einfach nicht mehr kümmern.
Nee. So, der Breakdown, wie gesagt, der kommt. Wir sprechen jetzt über die Spiele und danach kommt hinten rangeschnitten, obwohl vorher aufgenommen, weil wir sind so zeitlich versetzt. Mhm. Der Max muss da auch irgendwann mal in die Haie, der muss ja noch zurück zu seinen Eltern nach, nicht Lichtenberg.
Lichterfelde.
Und deshalb haben wir es vorher aufgenommen, deshalb kommt der Breakdown erst dann und deshalb gehen wir jetzt direkt in die Spiele rein. Und wir haben gesehen, beziehungsweise in der Zusammenfassung, ein Fußballfest. Köln-Werder 4:3. Da hat Nuri die Woche eröffnet mit dem Bonbon. Ich habe nichts gegen Europa. Ich bin ja nicht die AfD.
Ach, sieh mal an. Und da passt ja mein Downbreak super dazu.
Und das, wo er letzte Woche schon sich so eine Trump oder vor zwei Wochen so eine Trump-Gehässigkeit gegönnt hat. Ne? Jetzt kommt mir komisch vor, weil ich habe eigentlich alles fast schon so beim Rasenfunk
erzählt. Ich habe gedacht, wir belassen es vielleicht wirklich bei der Empfehlung. Hört den Rasenfunk. Nee, wir gehen die Spiele, gehen wir sie durch.
Ja, aber vielleicht habe ich noch irgendwas, was...
Lass mal durchgehen.
Was über Frisuren oder so, ne?
Ja. Entschuldigung.
Dafür ist jetzt die Wasserflasche nochmal extra betont auf den Tisch gestellt. Ich habe mir notiert, dass Leonardo Bittencourt,
ja, toller Name,
weil der so einen schönen Namen hat, der schießt keine Tore, der skulpturiert zum 2:0. Ja. Da habe ich mich quasi auch in Breakdown-Gefilde.
Skulpturiert.
Ja.
Cool. Ich habe noch was. Ja. Simon Zoller mit seinem Messi-Heber.
Ja.
Wunderbar. Ich glaube, es war das 3:2, müsste es dann gewesen sein.
Seit 19 Spielen ohne Treffer.
Ja. Und also der Ball wurde so schnell zu ihm gespielt. Im Basketball würde man, da hat der Sky-Moderator gesagt, von einem Coast-to-Coast sprechen.
Ah, herrlich. Gibt es im Wrestling übrigens auch. Das ist, wenn man vom dritten Ringseil quasi in die andere Ringecke springt.
Mhm.
In die gegenüberliegende.
Toll.
Das ist ein Coast-to-Coast im Wrestling.
Ja.
Tja. Naja, also war ein fantastisches Match. Fantastisches Match. This is Football. Und mir ist aufgefallen, als Nuri realisiert hat, das Spiel ist aus, hat er ein Gesicht gemacht, das hat mir gesagt, der Mann weiß überhaupt nicht mehr, wie verlieren geht.
Ja.
Der hat kurz so, was, wie?
Es ist zu Ende und wir haben jetzt keine Punkte?
Ja, kann nicht sein.
Mhm.
Und du hast ja vorher so schön gesagt,
ja,
das Spiel ging nicht verloren, es war einfach nur zu Ende.
Es war irgendwann zu Ende, ja, ja. Genau.
Siehst du, jetzt mache ich schon deine Witze. Ich lasse dich eh so wenig zu Wort kommen und dann mache ich schon deine Witze.
Ist völlig okay.
Ja, ist okay.
Ja, nee. Mein Witz ist dein Witz.
Das ist schön. Kruse soll als Backup für Lewandowski im Gespräch sein bei Bayern. Das ist doch wieder so ein Sandro Wagner-Ding.
Das ist doch, das, also, weiß ich nicht.
Das macht er doch nicht zu, wie es bei Bremen läuft.
Nee,
außerdem. In Europa spielen.
Ich glaube, ich sag, nachdem ich diesen Artikel gelesen habe, über den Max und ich geredet in der Süddeutschen, ich glaube, da wird völlig klar, dass Max Kruse jetzt in Bremen gerade auch seine geistige Heimat gefunden hat.
Du, und wenn der Geld braucht, dann fährt er zum Pokerturnier nach Las Vegas, da geht er nicht zu Bayern.
Ja, oder der pokert online. Du, das macht einer der Musiker übrigens in der Distel auch die ganze Zeit.
Während der Vorstellung?
Während der Vorstellung und in der Pause, ja. Der guckt die ganze Zeit aufs Handy. Und der hat erst so Witze gemacht über Online-Poker, müssen wir klar wurden. Ich habe auf sein Handy geguckt, der ist wirklich die ganze Zeit am Pokern.
Cool. Und, cool. Und muss man da aber nicht manchmal einfach schneller reagieren?
Tja. Keine Ahnung. Nee, er macht es, glaube ich, nicht während der Vorstellung. Aber sobald auch nur der letzte Applaus verhallt ist.
Aber vor allem, wenn man irgendwie vor der Vorstellung sein ganzes Geld verzockt, finde ich, es kann einen schon belasten, finde ich, bei so einer...
Naja, aber wir Künstler, wir brauchen den Druck auch manchmal.
Nee, du meinst, da ist dann so viel Existenzdruck gleich in seiner Vorstellung, dass er besonders gut spielt.
Ja.
Das kann sein. Gladbach-Augsburg. Was ist mir gedacht?
Halil
Altintop looking good, man.
Weißt du, was ich mir notiert hat? Ich glaube, Halil und Hamid, das sind keine Zwillinge. Ich glaube, das sind Drillinge. Und weißt du, wer der dritte ist? Russell Brand. Die haben eine eklatante Ähnlichkeit.
Das stimmt eigentlich, so habe ich das noch nie gesehen. Die haben auch denselben komischen Bartwuchs, ne?
Ja, und den gleichen, auch leicht asketischen, irren Blick. Naja.
Mensch, was du da aufdeckst.
Siehst du?
Manuel Baum, ne? Der war ja, das war ja so ein Schoßhündchen in den Interviews, immer ein bisschen geknickt in letzter Zeit. Und der wird zur Bulldogge. Der wird ja regelrecht wütend, wenn der ein Spiel verliert. So nach dem Motto, es kam wieso, oder nicht gewinnt, so muss man es ja sagen. Ja. Das war ja der sehr unglückliche Ausgleich am Schluss dann von Hahn. Und dann gab es natürlich auch ein sehr engagiertes Spiel von einem Spieler, wo du gar nicht glauben, der schon so viele Namen im Nachnamen hat, wo du vorhin gar nicht mehr glauben konntest, dass er auch noch Alfred mit Vornamen heißt. Ne? Alfred Finn fucking Bogason.
Und das kam eben im Rasenfunk nicht richtig durch, der hatte eine Schambeinentzündung. Das finde ich wirklich toll, dass sowas gibt.
Ja.
Aber eine Schambeinentzündung ist echt was Übles.
Ich hatte doch mal, du hattest mir doch mal, ich habe das in einem der Mandelbücher, kommt es vor, eine Anekdote von dir, dass jemand sich den Hoden, einen Knoten im Hoden hatte, ne?
Nee, es gibt nicht einen Knoten im Hoden selber, sondern du kannst dir sozusagen den Samenleiter verknoten.
Ja, irgendwie, aber das, ich kann mich erinnern, du hättest mir das erzählt und ich habe es direkt in einem
Buch. Ich habe ja meinen Zivildienst auf einer Säuglingsurologie verbracht. Wobei, also Hoden ist jetzt bei Säuglingen nicht so ein Thema.
Weil da kann man gar nicht sagen, don't go there, weil du warst ja schon da.
Ich war schon da. Und der Hoden ist ja auch noch nicht da, wo er sein soll. Der ist ja noch im Hoden im Leistenkanal. Aber trotzdem, also...
aber hattest du mir nicht erzählt, dass einem Freund von dir das passiert wäre?
Nee.
Wer denn?
Nee, der hatte Pendelhoden.
Ist was,
John.
Das war's auch nicht.
War's auch nicht?
Wir können es ja mal. Ich weiß gar nicht. Es gibt
natürlich noch die Hodenentzündung, die Orchitis. Weißt du, wie man die behandelt?
Heißt sie nicht Hoditis?
Nein. Mit Hodenhochlagerung.
Ja? Mhm. So wie Beine hochmachen beim Krampf.
Ja, da musst du so ein Kissen dann drunter, dass es nicht so runterhängt.
Ein Hodenkissen.
Ja, das muss jetzt kein spezielles sein.
Oh Gott, auf welchem Terrain sind wir eigentlich gelandet?
Ich weiß auch nicht.
Das muss an der Uhrzeit liegen. Es ist bei uns jetzt 0.44 Uhr. Okay, dann hat Stindl eine ganz doofe Schwalbe gemacht für die. Jetzt schickst du gleich noch den Whisky nach.
Jetzt red doch einfach weiter.
Ja, für die er sich offensichtlich auch gleich selbst geschämt hat.
Siehst du aber, ja.
Hat ziemlich, so geguckt wie, ja, wie du vor, ja, wie du jetzt guckst. So ein bisschen so, ja, ich hab's ja mal probiert. Schon nicht so ganz okay, aber. Ja, dann kam das legendäre Zitat nach dem Spiel, jetzt schon legendär. Christoph Kramer zu den Pfiffen im Stadion, weil denen das Spiel zu lahm war, den Fans. Wenn du entertained werden willst, dann zieh nach München, geh abends zu DSDS oder hol dir eine Bratwurst. Und da muss ich einhaken, weil, wir fangen von vorne an. Wenn du entertained werden willst, dann zieh nach München. Also das verstehe ich schon mal nicht. Ist es so entertaining in München? Ist es so lustig? Also ich habe ja in München 3 Jahre gewohnt und ich bin in die meisten Clubs nicht reingekommen. Also das muss ich schon mal, da muss ich schon mal einen Widerspruch einlegen. Mhm. Geh abends zu DSDS. Wusste ich nicht, dass man da hingehen kann? Ich kenne es als Fernsehshow.
Ja, man kann im Publikum sehen, aber dann wird es nachmittags aufgezeichnet. Also insofern ist es wahrscheinlich auch Quatsch.
Genau. Und es ist auch nicht so, dass man einfach da, man kann da ja auch nicht jederzeit hingehen. Oder sind die zeichnen die in Gladbach auf?
Das ist doch immer. Nee, ich glaube, die zeichnen so mehrere Folgen hintereinander auf und das.
Ja. Aber es ist auch nicht so eine allabendliche.
Nee, das wird ab und zu mal.
Oder hol dir eine Bratwurst. Und das ist dann auch so, weiß nicht.
Da wird es beliebig, finde ich.
Da wird es beliebig, weil entertain tut mich eine Bratwurst nicht.
Oder wenn wir, ja.
Die ist okay, die kann da sein, die hat ihre Daseinsberechtigung. Sie
ernährt dich?
Sie ernährt mich, manchmal befriedigt sie mich auch. Nee, obwohl, das missverstehe ich ja. Aber also entertain tut mich eine Bratwurst nicht. Also aus dem Alter bin ich raus. Sag ich und red mit dir über Hodenknoten. Ja. Und am besten finde ich aber seinen Nachsatz, der immer nicht mitzitiert wird. Und zwar, er sagt, oder hol dir eine Bratwurst, aber nicht pfeifen. Das ärgert mich schon ein bisschen.
Der hat zu viel Elf Freunde gelesen, glaube ich.
Ich würde sagen, wenn du entertained werden willst, dann hör den Brennerpass, denn hier hast du richtig Spaß.
Ja, oder hol dir einen Sky Entertain.
Ja, genau, wie der Name schon sagt. Frankfurt hat gegen Wolfsburg gespielt. Gustavo, das wollte ich noch hinzufügen, Gustavo hat gesagt, bei Bayern ist er nie vom Platz geflogen und hätte genauso unfair gespielt.
Na dann.
Nein, das hat er natürlich so nicht gesagt, aber er hat wirklich gesagt, bei Bayern fliegt man nicht so leicht vom Platz wie bei anderen. Ich glaube, er hat schon 9 Platzverweise.
Das
ist auch so ein bisschen Rekordverdacht oder sogar Rekord. Dann hatte Frankfurt, die normalerweise von Krombacher gesponsert werden, hatten wir Frankfurt nicht mal als in einem früheren Brennerpass den als bestes Trikot der Saison?
Ja, hatten wir.
Was war es da? Aston Martin? Oder nee, Alfa Romeo.
Alfa Romeo.
Genau. Aston Martin hatten die 60er mal, perverserweise.
Wow.
Der Arbeiterverein. Ja, das ging dann eh so ein bisschen, also den Preis haben sie natürlich verloren, den Status, nachdem sie zu Krombacher gewechselt sind.
Mhm.
Und jetzt hatten sie für dieses besonders miese Spiel ein Vitamals Speziallogo.
Mhm.
Weil Vitamals offensichtlich eine Tochtermarke von Krombacher ist, kann es sein?
Bestimmt.
Ja. Dann es ging ja eigentlich so damit los, dass Wolfsburg eigentlich so zwanghaft versucht hat, Tore zu schießen, und ein Tipp und Gomez so stümperhaft verpasst haben, dass ich mir eigentlich dachte, die spielen jetzt so schlecht, die Frankfurter, aber das rächt sich immer, wenn jemand so doofe, so offensichtliche Tore nicht macht. Aber es hat sich nicht gerecht, denn Frankfurt wurde eigentlich immer doofer von der Spielweise und hat wirklich laut Kovac das schlechteste Spiel der gesamten Saison. Oder wie wir sagen, wenn das schlechteste Saisonspiel ever gespielt, ja. Fabian hat wirklich ein Tor nicht getroffen, das war so leer, das war so leer, dass schon Spinnweben in den Ecken hingen. So leer war das
Tor. So Dornbüsche durchgeweht wurden.
Ja, genau. Und dann ist mir auch aufgefallen, dass offensichtlich nicht nur der mangelnde Sturm schuld ist, also Personal, sondern dass auch Frankfurt die schlechteste Chancenverwertung der gesamten Liga besitzt. Aber natürlich konnte letztlich nichts schiefgehen, denn der Der gute Hirte Wolfsburgs, Mario Gomez, hat dann doch letztlich das Spiel in trockene Tücher gelegt.
Es gerichtet.
Und er ist auch ein bisschen der Diesel-Messias, der quasi dem VfL Wolfsburg auch den Ligaerhalt bescheren wird.
Ja.
Ist meine Prognose.
Vielleicht, weil er noch das Bayern-Gen in sich hat.
Ja. Was sagst du eigentlich zu, wir reden jetzt viel über Frisuren, weil das konnten wir uns am Rasenfunk natürlich nicht trauen. Was sagst du zu dir, die Davi-Palme? Palme statt Dutt, ist das ein Trend?
Mir ist aufgefallen, dass er, ein bisschen gemein, aber ich glaube, er hat keine so furchtbar gute Haut. Vielleicht will er damit davon ablenken.
Also beim Wrestling, da rufen die oft, wenn die Wrestler, die sie nicht mögen, so Dutz haben, dann rufen die oft so Top Knot Wanker. Das finde ich echt ganz lustig. Und dann muss ich nochmal sagen, ein sehr offensichtlicher Gag, aber wenn jemand beim Supernasen-Remake Tommy Gottschalk spielen kann, dann sollte das nicht Matthias Schweighöfer mit einer Nasenprothese sein, sondern Andres Jonkers.
Hat er so einen Gumpen?
Aber der hat...
Wirklich?
Uiuiui.
Mir ist er bis jetzt immer nur als als gut aussehend aufgefallen.
Der Andres?
Ja.
Ja, ist ja auch.
Also ist er ja auch.
Ein Gumpen muss ja nicht heißen, dass man nicht gut aussieht, aber da gumpt's.
Stimmt.
Ganz schön, da zinkt's. So. Die Schanzer gegen Leverkusen. Sag mal, da ist mir aufgefallen, seit wann hat denn Bayer Barmenia als Sponsor? Und ist Barmenia eine Untermarke von Bayer?
Nee.
Barmenia ist doch was anderes.
So eine Versicherung.
Ja. Aber warum hat Bayer denn nicht Bayer als Sponsor?
Seltsam.
Ja.
Also nicht.
Ist überhaupt zulässig?
Nicht mehr dafür reicht's.
Oh Gott. Ja, dann ist ja Rudi Völler nach 10 Minuten schon aufgestanden und hat seine Runde durchs Stadion gedreht.
Mhm.
Und ich habe mir vorgestellt, wie den Revolverhelden Roland in Der dunkle Turm von Stephen King. Mhm. So ziellos wandernd habe ich ihn mir vorgestellt. Das liegt aber vielleicht daran, dass es einfach nur einen Trailer gab von Der dunkle Turm.
Mhm.
Dark Tower.
Ja.
Hast du es gelesen als Jugendlicher?
Leider nicht.
Dark Tower?
Nee, es ist, wie gesagt, das ganze Horror ist alles nicht mein Genre.
Das ist nicht Horror, es ist Fantasy.
Oh,
The gut. Dark Tower.
Okay, also alles, wo Stephen King drauf stand, habe ich nicht
gelesen. Übrigens, ich beneide dich total, dass du Game of Thrones einfach am Stück weggeguckt hast, weil du hast jetzt quasi so eine allumfassende, zusammenhängende Vorbereitung für die kommende Staffel jetzt erhalten.
Ich bin geimpft.
Während ich einfach schon wieder komplett vergessen habe, was letzte Staffel passiert ist.
Siehst du, kann ich dir alles sagen.
Ja. Was war der, wie hat es geendet? Der Battle of the Bastards?
Ja, ich kann es genau sagen.
Ist ja die
letzte Einstellung Folge. Ist die große Flotte von unserer lieben Khaleesi auf dem Weg nach Westeros. Und über dem Schiffen kreisen die Drachen.
Und die Staffel geht so weiter, die werden am Zoll aufgehalten.
Womöglich.
Also, nee, aber wir haben eine Invasion.
Mhm.
Also das ist jetzt auch irgendwie zeitlich brisant. Wir müssen jetzt da mal langsam. Nee, das müssen wir, haben jetzt irgendwie ein neues Dekret.
Mhm.
Das heißt, sie haben ja Dothrakia dabei. Ne? Die haben
gibt's
ja
einen Einreisestopp.
Travel-Ban, ja. Tut mir leid, sie müssten dann entweder die umdrehen, über Bord werfen oder wieder umdrehen. Na gut, da müssen wir uns was anderes überlegen.
She's vielleicht Holder of many Visas. Nicht schlecht.
Ja, nicht schlecht. Sehr schön fand ich den Kommentar gleich zu Anfang des Spiels vom Moderator. Es deutet sich ein Abnutzungskampf an.
Da
hatte ich schon Lust auszuschalten.
Ja.
Lecky ist so ein toller Name. Matthew Lecky.
Mhm.
So möchte ich auch heißen. Bernie Meyer, Matthew Lecky. Wobei ich heiße eigentlich fast genauso. Ist nicht viel Unterschied. Matthew Lecky, Bernie Meyer.
Mhm.
Beides gewisse Nassforschigkeit. Volland hat den Descano so gemein gefoult und hat Ingolstadt einen ganz wichtigen Konter versaut. Aber dann hat Sonny Kittel getroffen. Und da muss ich sagen, das war wieder mal ein Spieler, den ich so nicht kannte. Also, oder zumindest wieder vergessen habe. Und dann dachte ich mir, Sonny Kittel, das erinnert mich an was. Woran erinnert mich das? Es ist ein Undercover-Cop, Tarnname?
Mhm.
Na klar, es ist der Bundesliga-Tarnname von Sonny Crockett.
Mhm.
In Miami heißt er Sonny Burnett. Und in der Bundesliga heißt er Sonny Kittel. Aber ich habe natürlich mich schlau gemacht, weil in letzter Zeit recherchiere ich immer nach, wenn ich einen Spieler nicht kannte.
Ja.
Er kommt aus Polen. Er hat in Gießen gespielt.
In Gießen?
Ja. Und sieht aus wie ein junger Icke Hessler. Dann hat ein Abiturient einen Gegentreffer gemacht.
Ja.
Havertz, der statt Bellarabi gespielt hat. Das kann euch dann sowas, was wir halt nicht verstehen, warum spielt so ein 17-Jähriger anstatt unser Brennerpass-Liebling Bellarabi, das kann euch halt dann Max taktisch begründen. Ne?
Ja.
Da müsst ihr den Rasenfunk hören. Ja, dann haben wir auch geschlossen, das war es wahrscheinlich für Ingolstadt, oder? Oder habt ihr es nur
ich geschlossen? Ja, also ich finde, wenn da noch was hätte gewollt werden wollen, dann hätte man das jetzt mal gewinnen können.
Ja, müssen.
Ja. Müssen.
Und für Bayer ist durchaus noch der direkte Abstieg nicht mehr möglich, aber die Relegation ist noch drin und nächste Woche kommt Köln.
Ich, ja.
So, Bayern-Darmstadt. Tom Starke im Tor, weil wirklich alle verletzt sind. Wenn Tom Starke im Tor ist, dann stehen wir kurz vor der Zombie-Invasion. Der Arme. Aber er hat tatsächlich einen Elfmeter gehalten.
Da sind wir wieder übrigens bei Chefboss.
Ja.
Zombie-Apokalypse.
Der kenne ich mittlerweile.
Und wenn sie kommen, ja.
Aber er hatte auch bonmotiert seinen Status als die weißeste Weste aller Bayern-Torhüter. Seit 2012 in München hat insgesamt nur 8 Spiele für den FC Bayern absolviert, in dieser Zeit aber 13 Titel gewonnen.
Und geil.
Quasi in der Zeit, wo er bei Bayern war, die wenigsten Gegentore von allen Bayern-Torhütern bekommen. Und hat er gesagt, auf diese 13 Titel angesprochen, mit meinen wenigen Einsätzen war das ja nicht anders zu erwarten.
Tja.
Ja, ganz lustig, ne? Dann müssen wir sagen, tschüss, Lilien.
Ja, schade.
Mal wieder.
Also ernsthaft, ich werde sie vermissen.
Nein, das heißt mal wieder nicht, sondern...
Waren sie denn schon mal?
Ja. Nee, also ja.
Das ja, ist schon, aber nein. Schon ein bisschen her. Aber ja.
Und die haben auch einen Darmstadt, die haben auch einen Torwart, die Darmstädter, ich glaube, der heißt Esser. Und auch der ist super. Mittlerweile habe ich das Gefühl, du kannst irgendwie auch deinen dritten Torwart irgendwie reinstellen. Bei Hamburg sehen wir es jetzt wieder mit Martinia, das war der zweite ja. Torwart und letzte Woche den Namen vergessen schon wieder, was der dritte Torwart. Mhm. Und alle halten total super. Deutschland, die Bundesliga, mag im Fünfjahreswertung zurückgefallen sein.
Aber die Torhüter.
Aber sie haben immer noch ein Torhüter-Buffet, Rüdiger. Mhm. Buffet.
Mhm.
Lass es dir auf der Zunge zergehen. Hast du eigentlich gesehen, Ribéry's lustiger Fairplay-Spaß? Der Zulu, der hat sich so quasi so, das ist ein Knockout, der ist zusammengebrochen, der kann sich gar nicht mehr bewegen. Und Ribéry, der alte Spaßvogel, hat so getan, als würde er mit Anlauf den Ball nehmen und aufs leere Tor zuspielen. Und hat aber dann den Ball einfach zurückgegeben, so haha. Sehr lustig, ne?
Das ist ein Spaßvogel.
Fand ich lustig, ist fast so lustig wie Andy Murray, der neulich in so einem Turnier, er hatte Aufschlag, aber der Matchball war auf Federer Seite.
Ja.
Und er hat einfach so einem Balljungen den Schläger und den Ball gegeben.
Hat gesagt, hier mach du.
Ja, genau.
Echt?
Und der hat einen Doppelfehler gemacht, weil er so nervös war.
Wirklich?
Ja. Aber es war wirklich süß. Es war allerdings bei so einem Show-Turnier eher.
Klingt danach.
Aber war sehr. Also,
aber also, siehst du, aber genau das zeigt, dass Bayern das genauso empfunden hat.
Ja, vielleicht ist der Vergleich, hinkt der doch gar nicht so. Und Roger Federer musste sich immer das Lachen total verbeißen.
Mhm.
War sehr süß. Ja, dann gab es ja noch einen Elfer. Das war ja der, den Tom Starke gehalten hat. Und, aber das Entscheidende an dem Elfer war, dass Altintop den schießen wollte oder geschossen hat. Und Rafinha hat den provoziert und wollte den aus der Ruhe bringen. Und dann habe ich mir notiert, Arschloch, um jetzt mal so zu lesen wie mein Sohn. Nee, der würde lesen, Arschloch, weil das muss ja nicht sein.
Nee.
Ich meine, da geht es ja immerhin dann doch um menschliches Drama. So ein Abstieg ist natürlich schon.
Na klar.
Da macht man sich doch nicht so wegen einem Elfer.
Mhm.
Steht nicht im Verhältnis, ne? Ich habe mir auch irgendwie gedacht so, ach komm, hättest du doch gewinnen lassen irgendwie.
Mir war klar, dass Darmstadt, also dass der Weg jetzt zu Ende sein wird, als ich getippt habe, Darmstadt
gewinnt. Mir war auch klar, dass dieser Weg wird kein leichter sein, ne?
Ja.
Muss man mit Aria Emo zu sagen.
Mhm.
Aria Emo ist immer noch der, ist für mich eigentlich das Highlight der Sendung.
Ja.
Ja. Aber dass er dann zu Ende sein wird, das war eigentlich irgendwie klar. Ich fand es ein bisschen Müller ein bisschen doof, hab's auch gesagt, dass der sich über die eigene Leistung so gefreut hat irgendwie. Weiß nicht, das kann man auch da mal drauf verzichten, oder? Wenn man gerade jemanden ins Fegefeuer schickt. So, BVB Hoffenheim. Dissens zwischen Watzke und Tuchel. Plötzlich ist er sichtbar geworden und der BVB-Boss sagt, es ist so, ja. Es existiert ein klarer Dissens zwischen uns. Es existierte. Okay, ich versau den ganzen Gag hier. Auf jeden Fall hat er gesagt, er wäre sich mit Tuchel nicht einig gewesen, als es darum ging, diese Neuansetzung des Champions League-Spiels, was durch das Attentat verlegt werden musste. Und ich finde, das ist eigentlich so eine. Also es ist eine sensible Angelegenheit, bei der ich eigentlich so nicht nachkannte. Weil es ja, das ist so, wie wenn man unter großem psychologischen Druck steht oder man Krise hat oder Depression oder sonst irgendwie so und sich Leute merkwürdig verhalten, dann wirft man sich gegenseitig nicht das Verhalten vor, weil die Situation so extrem war. Und das, finde ich, trifft auch auf diesen Fall so ganz besonders nochmal zu. Aber er sagt auch explizit, er wirft es nicht den Spielern vor, weil das wären ja nur die Spieler, sondern auch dem Trainer, dass der sich beklagt hätte. Das ist das eine. Das andere ist, dass das ja eine Episode war, die die Mannschaft und den Trainer und auch die Fans und den Trainer erstmals nach fast 2 Jahren so richtig zusammengeschweißt hat. Und erschien mir fast so, als wäre der Watzke so ein bisschen eifersüchtig. So. Er mag den Tuchel eigentlich eh loswerden und es wäre ihm vielleicht lieber, wenn der nicht so geliebt werden würde. Das kann man jetzt im Doppelpass haben die gesagt, so, ja, das wird alles aufgebauscht und das kann der gar nicht, das hat er sicher gar nicht so gemeint. Aber so spricht man nicht über seinen Trainer, wenn man den ganz gut findet und will, dass er bleibt.
Seltsam.
Das wäre ein bisschen so, als würde ich im Rasenfunk, als wäre ich da zu Gast, einzeln, und würde sagen.
Mir gefällt Rüdiger Stauenberg auch nicht mehr so.
Nee, schlimmer eigentlich. Und ich würde sagen, ich bin mit Rüdigers Art zu podcasten eigentlich, das ist nicht so mein Ding. Aber er ist halt jetzt, aber wir machen das halt schon so lange zusammen. Und du wirst im Podcast, du wirst davon erfahren, weil du den Rasenfunk hörst. Ja. Und das hat er beim Interview mit der Watz gesagt. Und dann habe ich mich gefragt, Haben die quasi immer ein Vorrecht auf Watzke-Interviews? Wegen Watz und Watzke, ne?
Das Recht der ersten Nacht.
Ja, das, genau. News prima nocte, habe ich auch notiert.
Hast du das gewusst? Also hast du gewusst, Watz, oder hast du auch, weil immer einmal gesagt, in der Funke-Mediengruppe, zu der die Watz natürlich gehört, aber es war immer die Funke-Mediengruppe.
Also ich kenne nur die Mediengruppe Telekommander. Kennst du die?
Nein.
Das ist eine Band.
Ah, gut.
Okay. Ja, wieso? Also, müsste ich wissen dazu?
Nö, nichts. Außer, dass die Westdeutsche Allgemeine zur Funke Mediengruppe gehört. Aber Sky hat immer so beharrlich gesagt, die Funke Mediengruppe. Ich sag mal, verflixt, was ist denn die Funke Mediengruppe?
Was gehört da noch dazu?
Verschiedene andere Zeitungen, aber hauptsächlich die Westdeutsche. Also, und nicht, also in Deutschland, Österreich, Kroatien, in vielen Ländern. Also, die haben 1 Milliarde Umsatz.
It's Aufstoßtime.
I'm very sorry.
Meinst du, die brauchen noch einen Podcast?
Bestimmt.
Die Funke Mediengruppe. Ich fände es so toll, wenn wir sagen würden, hier ist der Brennerpass. Teil der
Funke Mediengruppe.
Ja. Warum war es eigentlich Endspiel um Platz 3, wie überall stand? Es sind noch 2 Spieltage.
Na eben. Ja. Albern.
1-0 Reus. Der war aber ganz schön krass im Abseits.
Ja, der war eine Ronaldo länger im Abseits.
Ja, genau.
Das ist eine neue Maßeinheit.
Und ich möchte bald singen können, Videobeweis killt der Schiedsrichterstar. Weil ehrlich gesagt, scheiß auf die Schiedsrichter und ihre Integrität. Die werden doch sowieso in die Pfanne gehauen. Felix Brüch nach allen Regeln der Kunst. Und also schlimmer kann es nicht kommen. Also lieber lasse ich mich ein bisschen entmannen vom Videoschiedsrichter, als dass ich um Leib und Leben fürchten muss. Ich habe es so oft schon gesagt. Da hat auch einer geschrieben, so ein Twitter-User. Ein Twitter-Benutzer namens @Schlummler hat geschrieben, Dass über die Einführung des Videobeweises überhaupt noch diskutiert wird, ist verrückt. Das habe ich im Doppelpass gesehen. Die Bundesliga hängt tief im letzten Jahrhundert. Mhm. Malerisch ausgedrückt, ne? Ja. In England hätte man wahrscheinlich nach den Pfiffen von Felix Brüch skandiert: You sick fuck, you sick fuck. Das ist schon ganz schön Mist zusammengepfiffen, ne? Aber so viel Mist kann man gar nicht zusammenpfeifen, dass nicht irgendwann trotzdem noch ein gutes Spiel zwischen zwei sehr engagierten und sehr sehenswerten Mannschaften zusammenkommt. Also ich hatte relativ viel Spaß bei der Zusammenfassung. Ja. Und ich habe auch gegenüber dem Rasenfunk den Sokratis sehr gelobt. So, Rode ist wieder da, ne? Plötzlich taucht er wieder auf, aus der Verletzungsversenkung wieder hervor, gedingst. Aber war nur ganz am Schluss. Und Nagel, unser Freund Nagel, hat dann das Spiel kommentiert mit: Der Kamm ist ein bisschen geschwollen. Mhm. Ja. Ich finde, der kann überhaupt ganz, ganz giftig aussehen, der Nagelsmann. Ganz zornig kann der wirken.
Der spannt dann auch so seinen Schultergürtel so an.
Was ist ein Schultergürtel?
Ne, so die Muskulatur so um den Nacken rum. Mhm. Und Schulter.
Zum Thema Schiri, ne? Da habe ich noch interessante Kommentare gehört. Der Castro hat gesagt, dem Schiri wäre das Spiel entglitten, hätte keine klare Linie gezeigt.
Das ist so.
Ach, lustig, wenn der Gewinner das sagt, ne? Mhm. Hat Stefan Effenberg
sofort. Ja, das hat aber Tuchel auch gesagt, ja.
Ja, aber Stefan Effenberg sofort im Doppelpass gesagt: So, hä? Was ist denn da los? Also, entweder ich sag überhaupt nichts oder. Also, er hat es nicht verstehen können, dass man da so fair playmäßig dann irgendwie rangeht. Mhm. Armin Fee hat gesagt: Dieses Jahr ist wirklich krass mit Schiedsrichterfehlentscheidungen. Und man könnte ja nicht immer sagen: Mei, das ist halt menschlich und dann würde halt nichts passieren. Dann pfeift so ein Schiri wie der Bruch halt im nächsten Jahr, Brüch im nächsten Jahr halt gar nicht mehr.
Was passiert halt nicht?
Nee, weil man Schiedsrichterleistungen generell entschuldigt. So, man schmeißt ja auch den. Du hast so einen Beamtenvergleich bemüht vorher. Mhm.
Na, wie was ich was am Stadttheater, die unkündbaren,
ja,
Orchestermusiker oder Chorsänger.
Ja. Und man sucht die Schuld eigentlich auch. Letztlich peitschen zwar alle auf den Schiedsrichtern rum, aber dann sagt auch jeder trotzdem: Naja, was ist eine Sekundenentscheidung?
Tja. Ich habe auch schon mal gedacht, ob Schiedsrichter nicht vielleicht einfach sehr, sehr viel mehr Geld verdienen müssten und dafür noch mehr, keine Ahnung.
Ich glaube, man hätte
die Verantwortung genommen werden müssten.
Ich glaube, deshalb sträubt man sich so vor dem Videobeweis, weil dann einfach so viel von dieser Diskussion hinfällig werden würde.
Ja.
Aber dann macht man es halt mit Challenges. Dann
ist vielleicht, halt, ich gieße mir Wasser ein. Vielleicht, keine Ahnung. Und haben alle Angst, dass wenn Schiedsrichterentscheidungen, wenn man nicht, dass die Leute nicht mehr so viel über Fußball reden können.
Ja, ja, ich meine ja, dass dann die, womit sollen denn diese Talkshows sich da füllen? Die reden doch über jeden Scheiß, über jeden Scheiß Handspiel.
Ja.
Beckmanns letzte Sportschau.
Ach, wie schön.
Hm. Ja, findest du wirklich?
Weiß ich nicht. Ach, pff, ja, nee, irgendwie so richtig Fan bin ich da nicht.
Naja, mein viel wichtigeres Thema ist sowieso die Band im Doppelpass. Du musst es jetzt einfach mal gucken, okay. Alleine wegen dieser Band, da ist so eine Band. Es könnte tatsächlich die schlechteste Soul-Band Deutschland sein. Das ist eine These, die man durchaus aufstellen kann. Mhm. Die haben, die machen halt immer so, die singen halt immer so Coverversionen. Da singt da so eine Frau, die auch ganz furchtbar deplatziert wirkt. Nicht so wie diese Moderatorin, die neulich da ihren Irish Folk Song dann zum Besten gegeben hat. In Cranberries für Arme oder so habe ich das genannt. Ne? Aber die singt da so Songs, was singt man denn da so? I Will Survive oder irgendwie sowas halt, so, genau. Diese, so klasse. Was früher DJ John Munich aufgelegt hat, was also der Resident DJ da war, DJ John Munich, a legend in his own terms, spielt jetzt diese Band. Und es wirkt immer so unglaublich deplatziert und provinziell und einfach seelenlos, dass ich mich frage, was das soll. Ich verstehe es einfach nicht. Schau es dir an. Nur wegen der Band. Die Doppelpass-Band. Berlin-Leipzig. Ja. Jetzt sagen wir es nochmal, den Witz. Sag nochmal den Witz mit der Tabelle.
Ich sag's ja im Downbreak.
Achso, du sagst es im Downbreak.
Mhm.
Okay, dann freuen wir uns auf den Downbreak.
Mhm.
Jetzt hat es Berlin endlich mal geschafft, da so ein bisschen rauszufallen. Es muss ja fast schon eine Erleichterung sein für Berlin. Die müssen ja die Welt selbst nicht mehr verstanden haben. Sie verlieren andauernd. Auswärts.
Ich finde, wahrscheinlich geht auch jedem Trainer irgendwann die Argumente aus.
Ich glaube, auswärts spielen.
So nach dem Motto, schränkt euch doch endlich mal an, sonst rutschen wir ab. Also, guck hier, wir verlieren ja doch die ganze Zeit und immer noch auf Platz 5.
Ja, das ist wie mit meinem Sohn, wo ich immer morgens einen riesen Terror mache, wenn der nicht in die Schule und dann, aber weil ich diesen Terror mache, sind wir dann immer pünktlich. Und dann sagt er so, aber warum machst du so einen Stress? Wir sind doch eh pünktlich.
Ja, siehst du, genau.
Und jetzt ist es aber so, dass die auch auswärts müssen, die ja eh nicht mehr hinfahren. Da wird auch nur noch so eine FIFA 17 Simulation gezeigt. Aber jetzt haben sie auch zu Hause total dolle verloren.
Wahnsinn.
Allerdings natürlich gegen Leipzig.
Und gegen Davy Selke.
Und da hat Hasenhüttl was Lustiges gesagt. Und zwar hat er gesagt, ich hätte ihn auch von Anfang an spielen lassen, wenn Timo nicht fit gewesen wäre.
Das ist
ja, ich weiß,
ich kann es besser.
Ich wollte es auch mal sagen.
Ich glaube, das ist eine gute Idee mit Werder.
Mhm. Wobei, kann Werder so viel zahlen wie Leipzig? Und wollen sie so viel zahlen? Aber vielleicht will Davy Selke ja nicht mehr Teil dieser Maschine sein.
Ja. Kriegt denn Davy Selke so viel Geld?
Ich weiß nicht.
Ich glaube, also Rangnick hat im Typ gesagt, naja, die ganzen Spieler, die wir haben, die waren ja gar nicht so teuer. Die hätten sich auch alle anderen kaufen können, haben sie aber nicht.
Mhm. Die haben ja auch eine Gehaltssperre. Über 3 Millionen darfst du da nicht verdienen im Jahr.
Naja.
Also zur Champions League jetzt wollen sie das aufheben.
Mhm.
Aber bisher... Da hat Sabitzer, hast du das gesehen zufällig in der Wiederholung, in der Zusammenfassung, dass Sabitzer hat so einen Schuss gemacht, das war kein Tor in der 27. Das war wie bei Flick Kick. Kennst du diese App?
Ja,
so,
ja klar, natürlich, hast du mir gezeigt.
Ja, genau.
Ja.
So hat er geschossen. Unglaublich. Sami Khedira hat ein doofes Eigentor geschossen und ich habe mich gefragt, was der in dem Spiel soll, bis ich kapiert habe, sein Bruder ist, der ihm wirklich wie aus dem Gesicht geschnitten aussieht.
Ja.
Ja.
Aber der heißt nicht Sammy, sondern?
Susi.
Susi.
Susi Khedira.
Ja.
Der heißt, bei uns heißt er einfach Susi Khedira. Mir hängt immer noch dieses Matuschitz-Interview so quer. Da, wo er sich so als der Wutbürger gegen die das linke Meinungsdiktat irgendwie so hingestellt hat. Das schmeckt mir so wenig, weil, also mir geht es noch nicht mal um diese Differenzierung zwischen links und rechts, mir geht es einfach darum, dass es so naiv ist, so unmodern, auch gehässig und einfach, dass es mir weltfremd vorkommt und das gefällt mir nicht. Mir gefällt diese Konzernmentalität, gefällt mir eigentlich viel besser, wenn ich wir haben es auch mit Max angesprochen, wenn es jetzt wirklich darum ging, einfach nur eine Dose zu verkaufen, dann fände ich es vielleicht gar nicht so schlimm. Aber ich glaube, es geht dem Matuschitz in vielerlei Bereichen auch einfach nur noch um die Machbarkeit. Zu zeigen, was kann ich eigentlich machen mit meinem Geld und meiner vielen Zeit und mit meiner
Und das ganze Selbstbewusstsein, mit dem man das jetzt propagiert, hat aber durch den Verkauf von sehr vielen Dosen.
Ja, das spielt sich alles zu, aber es wo soll es hinführen? Also was soll es eigentlich bringen? Was beweise ich dann letztlich dadurch, dass ich mit Geld, aber vielleicht einfach auch mit von mir ist auch mit einem gewissen Geschick Geld anzulegen. Selbst wenn ich es aus Leidenschaft für den Sport Fußball machen würde, könnte ich es nicht beweisen, dass es aus meiner Leidenschaft heraus erfolgreich geworden ist, weil ich es einfach mit ganz viel Geld bewerkstelligt habe. Also was soll am Ende bei rauskommen? Das Lebenswerk, einen großen Bundesliga-Verein geschaffen zu haben wahrscheinlich. Mhm. Ne? Und das gefällt mir nicht als Motivation. Das gefällt mir einfach nicht. Und irgendwie kommen mir auch die Spieler missbraucht vor. Die wahrscheinlich denken die auch alle, sie hätten es irgendwie selbst geschafft. Aber sie sind... Also klar, sie haben ja gewonnen, sie spielen schön Fußball, aber letztlich sind sie auch viel Produkt dieses ganzen Konstrukts und merken, ich weiß nicht, ob Hasenhüttl das so hinterfragt. Ich weiß es nicht, wahrscheinlich nicht.
Wahrscheinlich nicht, glaube ich auch nicht.
Vielleicht durchdenke ich es auch zu sehr, aber mir liegt es irgendwie quer. Ich meine, er war auf jeden Fall zu Tränen gerührt, ne?
Und, auch wegen unserem Freund Davy Selke.
Ja,
Da hat er gesagt, dass die man sich so die ganze Zeit, so eine ganze Saison, weiß, er ist nicht so im Rampenlicht und muss sich zurückhalten und muss andere vortreten lassen, aber dann im entscheidenden Moment ist er volle Kanne da.
Ich würde trotzdem gerne sehen, wie die in der Champions League nächstes Jahr so ein bisschen zerlegt werden von dem einen oder anderen Verein. Mhm. Einfach nur auch zu sehen, wie man dann reagiert und
ja,
ob dann mal so die große Geldbörse aufgeht und vielleicht auch nicht und vielleicht revidiere ich auch alles, was ich, vielleicht interpretiere ich durch Mateschitz Unrecht, aber momentan gefällt mir das nicht. Was mir auch nicht gefällt und dir gleich noch weniger, ist der HSV.
Oh Gott.
Mit Trainingsgruppe 2.
Mhm.
Johann Giroud darf ab sofort nicht mehr mit den Profis trainieren. Das ist ja auch, ich meine, das ist ja die eine, ob du nicht aufgestellt wirst, ne?
Aber nicht mehr mit den Profis trainieren?
Das ist ja auch ein bisschen, ist ja auch ein Dreist. Und weißt du, was der Grund ist?
Ja.
War zu gut gelaunt. Also, hey, guilty as charged, sag ich da. Soll uns der Gisdol auch gleich abführen? Dürfen wir auch nicht mehr mit den Profis senden.
Der Gisdol wieder.
Der Gisdol wieder, der Gisdol. Der hat es echt 8-mal hintereinander gesagt.
Ja.
Und niemand hatte die Lust bei ihm zu verbessern. Also,
der heißt Gisdol?
Ja. Ja. Marcel heißt Markus G. Aber Matzel. Der Matzel. Der Hazy Eyes hat ja immer noch so gesagt, so, der Trainer Gisdol.
Ja, ja.
Der Trainer Gisdol.
Ja.
Ja, der Gisdol hat er gesagt. Das war sehr lustig. Ja, aber genau, der darf da nicht mehr trainieren. Und der war auch mal Kapitän, glaube ich. Und der war zu gut gelaunt. Der hat wohl einfach auch so in der Kabine einfach nach Niederlagen einfach zu gute Laune gehabt.
Ja. Tschüss, wir sehen uns morgen. Ja.
Und sind da noch andere Spieler, zum Beispiel drei waren es insgesamt, zum Beispiel auch noch der eher als Auswechselspieler nicht aufgefallene Nabil Bahoui.
Mhm.
Und der hat wohl einen Berater, der hat Markus Gisdol einen feigen Scheißer genannt oder auch Drecksack.
Ah.
Das war dieses Übersetzungsproblem, wusste man nicht genau. Lustigerweise hatte der aber schon einen potenziellen Abnehmer im FC St. Pauli.
Ah.
Die haben aber gleich gesagt, nee, den nehmen wir doch nicht. Da gefällt uns. Also ich meine, normalerweise könnte man als Pauli-Fan ja denken, dass wenn man den HSV beleidigt oder den HSV-Trainer, wird man eigentlich erst recht genommen.
Ja.
Aber da hat selbst der FC St. Pauli gesagt, nein, das ist uns zu ruppig. So, genau. Was würde eigentlich passieren, wenn du in Trainingsgruppe 2 kommst?
Wie meinst du das?
Naja, wenn ich jetzt sagen würde, Rüdiger, das war ein ernstes Thema, das ist jetzt zu lustig irgendwie hier.
Da muss ich dienstags alleine podcasten. Über die Regionalliga Süd. Dann kann ich mir mein eigenes Mikrofon. Du brauchst es ja dienstags nicht.
Die Vorstellung ist so lustig, dass es da zwei Podcasts gäbe plötzlich.
Du machst Brenner und ich mach den Pass.
Und wenn ich dann quasi, ja, aber so, wer weiß, vielleicht würde so beim einen oder anderen von uns ein totaler Erfolgspodcast entstehen. Einer macht sich so.
Weißt du, langsam, ich würde aufpassen. Ich krieg langsam Lust.
Oh nein. Ich bin mir auch sicher, dass deiner der Erfolgspodcast wäre.
Eben.
So.
Lass uns mal hier durchziehen.
Ja, es ist echt schon 12:45. Martini hat gut gehalten.
Ist das nicht so ein halbguter Rapper aus
Berlin?
Don't go there.
Ja, nee, war gut. Ich hätte ihn nur gern selbst gemacht.
Was passiert?
Jens tot. Nomen est omen vielleicht. Nee. Karlsruhe-Manager. Habe ich auch gesagt. Erst haben sie Kreuzer geholt, dann tot und...
Tot. Ja, gut.
Ich habe irgendwann nur noch auf Frisuren geachtet bei dem Spiel. Und das war aufgefallen, dass Gregoritsch eine Frisur hat wie Guido Kanz. Deutschlands schlimmster Comedian.
Ja.
Jetzt gähnst du. Wir haben Gähn- und Aufstoßverbot.
Oh.
Habe ich doch erteilt.
Ja.
Jetzt ist es 1.17 Uhr. Das ist deine Ehrenrettung.
Mhm.
Sonst ist es wirklich jetzt Dienstag-Podcasten. Alleine. Mit Max Nofka vielleicht noch. Zweitliga-Podcast. So, Freiburg-Schalke. Okay. Beide Tore von Niederlechner. Bereits der dritte Doppelpack. Aber auch deshalb, weil sich Schalke nichts traut. Und dafür, dass sie nichts trauen und auf Nummer Vorsicht spielen, auf Nummer sicher heißt es, ne? Nicht auf Nummer Vorsicht,
auf Nummer sicher,
hätten sie wenigstens ein bisschen mehr Ballkontrolle haben können und nicht so rumschusseln. Das ist eigentlich auch ein Fall von wie doof eigentlich, ne?
Von wie doof.
Ja.
Und ja. Und ich habe es bei dem Spiel auch Ballbesitz wirklich auch echt nicht alles.
Nee, aber das ist es ja nie. Jetzt kommen wir echt in komische Gefilde.
Finde ich auch.
Ich weiß gar nicht, warum du das, hast du gesagt, Ballbesitz ist nicht alles?
Nee, die haben sich den Ball so hin und her geschoben, so. Und dann, irgendwann haben sie dann verloren. Das war aber auch alles.
Ach so, ja. Du musst natürlich wissen, du musst irgendwann mal gewusst haben, was du mit dem Ball anfangen wolltest. Ja. Du musst irgendwann mal eine Idee gehabt haben, was du mit deinem Leben machen willst.
Ja, genau.
Ja. Ich hatte auch so eine Schlüsselszene, da hat Bentaleb irgendwie auf Kolasinac, das war relativ am Anfang, hat Bentaleb auf Kolasinac durchgesteckt.
Ja.
Und der lief einfach nicht hinterher. Also der Ball wäre schwer zu erwischen gewesen, aber er hat es auch nicht wirklich probiert. Mhm. Und das ist, finde ich, so symptomatisch für das Schalke-Spiel. Schon gute Ideen haben es, aber eigentlich auch nicht wirklich, also wollen. Nicht wirklich genug wollen. Ne?
Mhm.
Dringlichkeit besteht immer, von wem ist dieser Songtitel, LP-Titel?
Das weiß ich nicht.
Okay. Ich glaube, es ist von Deichkind.
Okay.
Ich glaube, es ist ein früher Deichkind-LP-Titel.
Okay.
Und bei Schalke habe ich das Gefühl, Dringlichkeit besteht eigentlich nie.
Nee.
Bisschen in der Europa League, ja.
Ich finde, Weinziel sieht zum Beispiel auch überhaupt nicht aus, als würde der Deichkind hören.
Vor allem, der hat, also ich finde, es ist einer der letzten Locken-Gel-Träger dieser Republik.
Oh Gott.
Der Gel in seine Locken macht, ne?
Mhm.
Ja. Die auch nicht mehr werden.
Okay.
Yannick Haberer möchte ich noch an dieser Stelle noch loben, der im Gegensatz zu, was man eigentlich bei uns in Bayern unter dem Haberer versteht, nicht ein Österreicher, ein Haberer, kein Haberer ist, sondern ein Bayer. So, Rüdiger, ich merke, du kippst jetzt gleich rückwärts vom Stuhl. Deshalb, wir schalten jetzt quasi live um in die Vergangenheit.
Als Rüdiger noch wach war.
Als du noch wach warst. Und wir zusammen ein Interview mit MJ Ost geführt haben.
Ja.
Und sagen jetzt nicht Tschüss, weil wir tun es ja dann in anderthalb Stunden, wenn das Interview zu Ende ist. Okay, die längste Brennerpass-Folge ever. Hier ist Max Jakob Ost. So, wie gerade eben angekündigt, unser Stargast des heutigen Tages. Er hat kein nennenswertes R im Namen, wo ich quasi so überspitzt rren könnte wie bei dir, Rüdiger. Aber sein Podcast hat eins, nämlich der Rasenfunk. Hier ist Max Jakob Ost, oder wie ich sage, MJ.
Hallo, hi.
Ost oder Ost?
Ost, bitte.
Ost irritiert
mich immer ein bisschen.
Ost ist immer so im Wetterbericht für die nördliche Nordsee. Wind aus Nord bis Nordost. Da sagen die das immer so.
Gibt's nicht ein...
Also nördliche Ost und Nordsee ist jetzt natürlich der Quatsch. Aber so im maritimen Bereich, Windrichtung, wird gerne mal Ost gesagt.
Okay.
Mhm. Wahrscheinlich, wenn man das besser verstehen kann.
Wahrscheinlich sind dieselben Leute, die Rost zum Grillrost sagen. Oder? Also was ja für mich keine Menschen sind, ehrlich gesagt.
Das ist so lustig, wie sich das ganze Gesprächsklima sofort ändert, wenn wir im Brennerpass sind. Wir haben quasi im selben Setting, wir haben nur den Rechner gewechselt, gerade den Rasenfunk aufgenommen und schon sind wir irgendwie bei...
Naja, komm, das kann man nicht sagen. Wir haben den Rasenfunk auch mit...
aber wir haben uns nicht so getraut mit Exkursen, ne?
Na, Moment, ich habe über Avocado und Feuchtgebiete
geredet. Das hat sogar Max angestoßen, ne? Das muss man auch dazu
sagen. Muss man sagen.
Ja, und vor allem redet jetzt sogar Rüdiger. Im Rasenfunk gerade hast ja vor allem du geredet.
Mhm. Na, warte mal ab, bis wir zum Fußball rüber switchen.
Das freut mich sehr, dass du da bist. Du hast ja einfach auch viel zur jüngsten Genesis des Brennerpasses beigetragen, die du uns so ein bisschen verlinkt hast. Was uns aber auch, was wir quasi, wir sind dir dankbar, aber wir denken auch, das haben wir verdient, ne? Das
ja.
Ist eine Aufmerksamkeit, die wir verdient haben. Und wenn wir es über die Art und Weise bekommen haben. Aber wir wollen jetzt nicht wieder über den Spieltag reden, weil das haben wir eigentlich ausführlich schon getan und mit deiner Expertise sowieso besser, als wir es je könnten.
Immer. Verpasse ich jetzt dann den Breakdown?
Ja, das verpasst du, den kannst du
nicht. Was? Ich habe nicht einen Breakdown geschrieben. Entschuldige mal, den will ich noch loswerden.
Jetzt in diesem Segment.
Darf ich?
Nee, weil das ja, weil wir das, das ist das Interview, was wir anhängen.
Ach so, gut. Den Breakdown musst du dir dann anhören.
Okay. Aber er war legendär.
Ja, pass auf, dann machen wir es doch so, dann machen wir jetzt den Breakdown einfach jetzt
für Max. Ach, jetzt weiß ich auch, jetzt kann ich doch nicht mehr. Na gut.
Doch, den machst du jetzt
wenn einfach. Wenn mich so sehr
bittet. Er will doch gerne gebeten
werden. Ja. Dann kommt der Breakdown ausnahmsweise später in der Sendung.
Gut. Soll ich ihn jetzt sagen?
Rüdiger Rudolf, breaks it down for you.
Die Zuschauer haben gewonnen. Werder Bremen ausnahmsweise nicht. 4:3 endet die Partie in Köln. Das kommt jetzt im Vergleich zu dem, was wir im Rasenfunk über dieses Spiel alle gesagt haben, relativ schwach vor. Egal. Eintracht Frankfurt lädt ein zu einer Stehparty. Ihre Gäste aus der Autostadt nutzen die Happy Hour nach der Pause und ziehen glücklich mit 3 Punkten von dann. Eintracht Frankfurt, Wolfsburg 2-0.
Alle hat sich Mühe gegeben für dich, Max. Merkst du das?
Ach komm.
Ich find's großartig.
Hasi, mehr, das tue ich doch für dich auch immer. Ja, alle sich, pass auf, jetzt kommt was Nordbayerisches. Alle sich mühsam ernährenden Eichhörnchen des nördlichen Oberbayerns reichen nicht aus, um die zerfahrene Stümperhaftigkeit zu beschreiben, mit der sich die Leverkusener und die Schanzer letztlich unentschieden Kellerduellieren. 1-1 Ingolstadt-Leverkusen. Wie gewonnen, so zerronnen. Augsburg spielt doch nur unentschieden gegen Gladbach. 1-1. Bye, bye, Lilian, bye, bye. It's your turn to cry. Auch wenn Zulu sagt, wir nehmen den Abstieg. Wir nehmen den Abstieg gefasst zur Kenntnis. Ja, Bayern München, Darmstadt 1-0. Dortmund, Hoffenheim, Thomas Tuchel entscheidet das Shootout der Supertrainer für sich, 2-1. Hertha Leipzig, die Tabelle ist doch nicht kaputt. Hertha verlässt nach einem 1-4 gegen Neu-Champions-Ligisten Rasenball Leipzig den 5. Platz. HSV Trainingsgruppe 1 gegen Mainz 05 im Abstiegskampf 0-0. Gerade in der heutigen Zeit kann man das klare Statement des Freiburger SCs für Europa gar nicht genug würdigen. 2-0 gegen Schalke.
Es ist so toll, das mal mitzuerleben.
Ja, wunderbar.
Dass du es auch so richtig fühlst, wenn du es vorliest.
Ja.
Ich kann gut.
He works his magic.
Das habe ich auch schon.
Aber jetzt, wir müssen jetzt, also der Nonsens-Teil des Brennerpasses, der liegt jetzt quasi schon hinter uns, ne? Müsst ihr euch denken.
Ja.
Wir sind jetzt total zeitversetzt. Deshalb kommen wir jetzt zum halbwegs seriösen Teil, wo wir Max jetzt mal, jetzt fragen wir dich mal Sachen, ne? Weil der Max ist ja jemand, der in seinem Rasenfunk dann auch immer so, ja, so ein bisschen so, wie man es halt so auch kennt aus der Pädagogik, sagt, Rüdiger, was denkst du denn, woher kommt die Schwäche bei Berlin? Und also erstens mal ist die Frage natürlich sehr dezidiert, man wird mit Vornamen angesprochen, man fühlt sich sofort in der Bringschuld.
Und das mache ich ja für die Hörer.
Aber ich erkläre dir den Effekt, ne? Psychologisch, das natürlich, der Effekt ist für so Schulabbrecher wie uns, sind wir ja gar nicht, aber wir fühlten uns immer so, ist natürlich sofort, oh Gott, was haben wir ausgefressen, was hätten wir können, was müssten wir können, müssen wir an die Tafel und was für Konsequenzen hat es, wenn wir es nicht richtig beantworten und so. Und deshalb drehen wir jetzt den Spieß mal um und fühlen dir jetzt mal auf den Zahn, Max.
Mhm, genau.
Und fragen dich zunächst erstmal, was kann dein Tisch, dein Saubermach-Roboter, was unsere Putzfrau nicht kann?
Immer dann saugen, wenn ich es möchte. Und zwar auch zu komischen Tageszeiten. Das Ding ist so leise, dass ich ihn echt schon zu jeder Tageszeit habe laufen lassen. Gerne auch mal, ihr kennt das ja, wenn man Kinder hat. Und dann ist der erste Task, ist die Dinger, hätte ich fast gesagt, ins Bett zu bringen. Die Kinder, die wir natürlich alle lieben und schätzen. Mhm. Ins Bett zu geleiten, was sich ja manchmal etwas schwieriger herausstellt.
Ja.
Und dann kommt man irgendwann total fertig um 21 Uhr runter ins Wohnzimmer und stellt fest, richtig, ich hatte ja vorher nicht mal Zeit, den...
Also runter ins Wohnzimmer, das ist ja ausgeschlossen.
Oh mein Gott.
Ja, Entschuldigung. Aber Moment mal, hier, große Berliner Wohnung. Also bei mir sind es halt Stockwerke tatsächlich.
Ja.
Denkt sich, ja, stimmt, ich hatte ja vorhin gar nicht mehr den Nerv, noch mit den Kindern zusammen den Abendbrottisch abzuräumen, weil es schon, war schon schwierig genug, sie davon zu überzeugen, das den ganzen anderen Kram wegzuräumen.
Ja. Ach so.
Dann räumt man das weg und denkt sich, meine Güte, allein von dem Inhalt meines Teppichs könnte ich wiederum eine weitere Familie durchfüttern und dann nochmal den Staubsauger dahinstellen zu können und sagen zu können, Spot, das heißt, der macht so ein 2-Quadratmeter-Ding, und dann einfach die Tür zu schließen, das Licht auszumachen, was immer etwas Magisches hat, dass das Ding auch im Dunkeln fahren kann. Also vielleicht bin ich ein bisschen einfältig.
Und leuchtet er irgendwie?
Ja, und er hat auch eine lustige Melodie, wenn er fertig
ist. Ist es wichtig für den Staubsauger, dass das Licht aus ist? Kann er da besser?
Kann er.
Ja, gibt also, Leute,
ist das jetzt der Vergleich zu deiner Putzfrau oder was?
Hey, don't go there.
Entschuldigung.
Das war auch mal deine Putzfrau, ja?
Zu mir will sie nicht mehr kommen.
Das heißt, erst hat sie mit... Okay.
Hast du mal das Licht angemacht besser?
Okay, und dein... Hast du gerade 2 Quadratmeter gesagt?
Ja, das ist quasi, wenn man ihn auf Spot-Reinigung stellt. Normalerweise kann er auch...
Also 2 Quadratmeter wäre jetzt zum Beispiel, ich bleib mal im Bild, die Fläche unter dem Abendbrottisch.
Genau.
Also er ist von unserer Lieblingsfirma Vorwerk, ne?
Ja.
Was macht er, wenn er auf einen Honigfleck trifft?
Er ruft den Wischroboter.
Ja, genau.
Er ruft mich über. Ist der von der gleichen Firma?
Nein, der Wischroboter ist tatsächlich von iRobot. Das ist eine US-Firma und es ist sehr interessant, die Unterschiede zwischen
beiden. Ich dachte, das wäre die Produktionsfirma von Brad Pitt. Weil nee, das ist Bad Robot, ja. Entschuldige. Ja.
Das Lustige ist, die Unterschiede in beiden ist so bei der User Experience, wie man so schön sagt.
Ja.
Der Vorwerk ist so richtig mit Menüs, in dem man so rauf und runter scrollen muss und es gibt einen OK-Button und einen Zurück-Button. Und der iRobot hat einfach nur einen Knopf. Auf den kannst du drücken, dann geht das Ding an und das Ding kommentiert aber jeden seiner Schritte. Also es sagt dann, I will start cleaning now. Und ich denke mir so, ja, ich habe ja auch auf angedrückt. Und wenn es fertig ist, sagt das Ding dir aber auch, I finished my cleaning, please reload my battery and empty my tank. Und das sagt es halt so oft, bis du es irgendwann gemacht hast.
Empty my tank, das ist interessant. Also das ist ein Wischroboter.
Ja.
Du musst also Wasser einfüllen und Putzmittel.
Genau.
Spezielles Putzmittel der Firma iRobot oder kannst du den Allzweckreiniger von DM reintun?
Nee, die wollen natürlich, dass du das spezielle Putzmittel reintust, aber es kann keinen Grund geben, das tun zu müssen. Einfach nur normales Putzmittel.
Naja, du, das habe ich bei meinem Drucker auch gedacht. Habe Fremdtinte benutzt und naja, okay, toll. Und warmes und so ein elektrisches Gerät in Verbindung mit Wasser, aber du hast, das funktioniert.
Das funktioniert wunderbar, ja.
Aber spricht dein Drucker auch mit dir? Please remove the ink or I will kill you.
Ja. Drucker reagiert nicht mehr.
Der
wie dann irgendwann die Putzfrauen.
Der macht Probleme leider.
Ist jetzt auch sein Drucker oder hast du den noch?
Nee, wir teilen keinen Drucker.
Nein,
wir teilen viel, aber nicht keinen Drucker. Das wird zu weit führen.
Genau.
Das ist mein Drucker. Okay, gut, dann haben wir es auch geklärt mit dem. Aber ich verstehe es trotzdem nicht ganz. Ich stelle mir vor. Also es gibt ja so viele Eventualitäten beim Putzen, ne? Und beim Reinigen. Also was sagt denn zum Beispiel bleiben wir mal beim Vorwerk-Ding, was sagt denn der zum Beispiel, wenn er die, wenn er jetzt zum Beispiel die du hast Töchter, oder?
Ja.
Okay, jetzt, wenn er zum Beispiel die Schuhe von der Eiskönigin Elsa findet irgendwie.
Dann sagt er entweder Bürste blockiert. Oder Beutelbehälter reinigen. Weil entweder hat er es eingesaugt oder er hat es nicht geschafft.
Okay.
Man muss schon
vorher. Also du musst schon ein bisschen vorbauen.
Quasi. Aber das Gute ist, dass das Ding auch ein bisschen für einen aufräumt. Also in der Zeit, in der die Kinder noch Schnuller hatten, war es sehr, sehr angenehm zu wissen, ich muss die Dinger nicht unter meinem Schlafzimmerbett rausholen, weil die ja immer genau in der Mitte liegen, da wo man nicht hinkommt von beiden Seiten, außer man würde sich so total unwürdig mit dem Kopf unters Bett schieben. Sondern ich wusste, wenn ich den Staubsaugerroboter durchschicke, dann schiebt der die mir raus. Weil die sind ja zu groß, als dass er sie einsaugen kann. Und das ist auch ein gutes Gefühl.
Ja, weil das
ist
nämlich unwürdig irgendwo durch, das ist eigentlich so ein Zustand, in dem ich mich sehr oft befinde. Also eigentlich zu 50% des Wochenends irgendwie. Also ich würde da jemand gern, der meinen hier unter...
Mir ist es halt unangenehm, jemanden im Haus zu haben, der für mich putzt. Also ich habe das lieber mit den Robotern, für die ich dann so ein bisschen vorputzen muss, wo ich aber ehrlich gesagt auch viel gelassener geworden bin, wenn die Mädels Kekse essen oder so ein Kram, da ich mir, komm, später fährt wieder der Roboter durch, alles easy, ich habe da keinen Spaß
mehr. Du musst dir keine Sorgen machen, weil unsere Putzfrau, die würde sich auch nie in Situationen begeben, wo sie irgendwie auch nur ansatzweise unwürdig wirkt oder auch Flächen mal so ein bisschen poliert.
Ja. Ja, ist das gerade eine Ein-Sterne-Rezension für eure...
Nein, es ist ja quasi... Es ist
gibt
ja, es
die Chancen, dass ihr das hier hört?
It's complicated. So vor allem bei Rüdiger. It's complicated. Ja. Beziehungsstatus bei euch ist it's complicated. Bei mir ist es on and off, ne? Aber bei euch ist it's complicated. Max, du hast ja den Rasenfunk gegründet, wann?
2014.
Mhm. Du kommst quasi... Du kommst aus dem Sportjournalismus, wenn man so will, ne?
Ja, so indirekt. Also ich war mal bei Elf Freunde und bei Spox.
Elf Freunde in Berlin auch?
Genau, Elf Freunde in Berlin. Gibt es ja nur in Berlin.
Aber du kommst aus München, ne?
Nee, ich komme eigentlich aus Franken. Ich bin erst nach München gezogen.
Nein, aber du wohnst jetzt in München.
Genau, ich wohne jetzt in München, genau. und habe da quasi so die ersten Sportjournalisten-Schritte gemacht. Also halt den Freunde-Live-Ticker geschrieben, den man ja vielleicht kennt, und halt Geschichten fürs Magazin.
Ja.
Das hat mir auch echt viel gebracht, also weil dieses unter Druck lustig sein zu müssen, was ja auch manchmal schief geht oder vielleicht auch häufiger schief geht, als es klappt. Mhm.
Daniel Meyer guckt mich völlig fassungslos an, dass ich da halt nicht anhacke.
Aber das, ja. Ich dachte, das wäre jetzt eigentlich, das Story of My Life wäre eingebucht jetzt an der Stelle.
Na, ich, nee, ja. Aber was hat dir das gebracht?
Ne?
Naja, das hat mir wahnsinnig geholfen, zum einen Humor zu verstehen. Also seitdem, ich war schon immer so ein halbwegs lustiger Kerl, so zu zwei Dritteln lustig, zu einem Drittel bemüht lustig. Und seitdem weiß ich aber quasi manchmal, warum eine Pointe funktioniert hat oder warum sie nicht funktioniert haben. Und dieses ganze, wie man so einen krummen Vergleich
aufbaut. Wie hast du das gemerkt? Du hast durch Reaktionen auf den Ticker oder...
Ja, genau, da halt, wenn du es dir danach durchliest, dann merkst du ja, war das Ding jetzt eher tendenziell besser oder war es tendenziell schlechter. Und dann war ich schon damals einer, der die Kommentare unter den Tickern gelesen hat. Deswegen war ich auch dann schnell der Online-Redakteur da, weil das nicht so weit verbreitet war. Aber einfach dieses Liefermüssen, das hat total geholfen.
Ja.
Also man sagt ja Kreativität, wenn du so einen Zustand...
Absolut, das ist etwas, was extrem viel von anderen, also Leuten, Stand-Up-Comedians höre oder Moderatoren, die, also zum Beispiel Michael Gnäher aus dem Quatsch Comedy Club hat mir immer mal erzählt, dass er, als das gegründet wurde, du musstest, es gab einfach noch nicht so viele, die Stand-Up-Comedy gemacht haben, du musstest ständig, wenn du einen neuen Auftritt hattest, war klar, du musst neues Material machen. Mhm. Er war also dazu, also gezwungen, immer wieder was Neues zu machen, ja.
So wie ich in meiner kurzen Stand-Up-Karriere.
Ja, genau.
Du hattest eine Stand-Up-Karriere.
Na, ja. Karriere ist, kann man nicht sagen, aber das war das Lustige, weil ich bin, also Rüdiger macht ja hin und wieder Stand-Up und ich bin halt mitgekommen. Und Rüdiger hat da quasi völlig fassungslos mir dabei zugesehen, wie ich halt quasi jeden Auftritt irgendwie komplett neue 7 Minuten hatte. Und Rüdiger hat das altbewährte, aber auch in Betonung auf bewährte Material zum Besten gegeben hat. Und ich hatte immer wieder in so
einer... Naja, genau.
Ja, aber ich meine, es war ja schon so, dass das hat ja auch funktioniert, ne? Sonst hätte es ja auch nicht gemacht.
Aber genau.
Und ich in der völligen Unsicherheit, wie, was ich machen soll und was lustig ist und wo ich eigentlich selbst stehe, immer wieder was Neues ausprobiert habe, was aber eigentlich nicht dazu geführt hat, dass sich irgendwas mal festigt. Also, aber es war trotzdem, ich wollte es ja jetzt auch nicht, es war jetzt nicht mein Sinne, das in meinem Sinne, das sofort hauptberuflich zu machen, aber es hat mir schon viel gebracht, jetzt weniger was Pointen zu finden, aber eher so rauszufinden, welche Haltung muss ich einnehmen mit dem, was ich sage. Und das haben wir eigentlich uns beide so ein bisschen, ich meine, du bist natürlich der erfahrenere Comedian, aber das haben wir uns beide nochmal quasi eingebläut in der Zeit, dass wie wichtig unsere Haltung ist zu Dingen, ne? Und mehr als die Pointe.
Ja, ja, finde ich total spannend, weil das habe ich im Sportjournalismus dann gemerkt, dass, okay, dass es mir irgendwann die naheliegendste Pointe habe ich ganz oft genommen, auch gerade auf Twitter, wenn mir da seit 2008 folgt, hat die Phase noch mitbekommen. Und irgendwann dann aber hat mir das selber nicht mehr gefallen. Ich war so selber gelangweilt davon, weil ich mir gedacht habe, jetzt irgendwie den Witz nochmal über den HSV zu machen, wenn dahinter nicht irgendwie ein kluger Gedanke oder irgendwas oder eben eine Haltung steckt, dann bringt das nichts. Und das hat mich dann, als mir das so selber bewusst geworden ist, dass ich irgendwie so geworden bin, so ein bisschen plump einfach, vielleicht so ein bisschen Mario Barth-mäßiger oder halt einfach, du nimmst immer die nächstliegende Pointe. Dann da habe ich mich da quasi selber mehr gechallenged und dann ist mir das aber auch im total pointenfreien Sportjournalismus aufgefallen, dass es da ganz oft so ist, dass immer nur über den ersten Gedanken geschrieben wird, nicht über den zweiten Gedanken. Und dann habe ich quasi so für mich festgestellt, ich stehe eher auf die Leute, die sich den zweiten und den dritten Gedanken machen. Das ist dann ganz, ganz selten plakativ, sondern ganz oft halt irgendwie differenziert und ein bisschen sachlicher. Und ich mochte das aber viel mehr. Und aus dem heraus kam halt dann irgendwann auch, als ich aus dem klassischen Sportjournalismus raus war, weil ich dann bei Neon Online-Redakteur war, die ja mit Sport nichts am Hut haben, kam dann das Verlangen, doch irgendwas noch Sportjournalistisches zu machen. Und deswegen dann der Rasenfunk.
Ich habe ja, früher war der Brennerpass ja eine schriftliche Kolumne auf meiner Seite, die mir auch sehr viel Spaß gemacht hat. Aber dafür habe ich wirklich wahnsinnig viel Fußball geguckt und habe auch 3 Stunden gebraucht, um die zu schreiben. Es war wirklich... Es war meine Passion, aber die hat so viel Zeit gefressen, dass es irgendwann nicht mehr ging. Eigentlich war das der praktischste und plausibelste Grund, um zum Podcast zu wechseln. Und aber zu der Zeit, wo ich diese schriftliche Kolumne geschrieben habe, habe ich ganz vielen Bayern-Fans oder auch so Podcastern, Bloggern, auch Journalisten gefolgt. Unter anderem auch dir. Ach. Und ich habe es aber dann entfolgt. Also nicht nur dich, sondern eine ganze Reihe von. Und weißt du warum? Weil mir die Diskussion zu Meta wurde. Mhm. Mir wurde es wirklich zu Meta. Es hat angefangen, dass wir alle zusammen über das Bayern-Spiel getwittert haben. Und das hat Spaß gemacht. Aber es wurde immer mehr dazu, es ging immer mehr dazu über, dass man darüber twittert, wie andere über das Bayern-Spiel twittern. Mhm. Und hey, ihr Fans, immer müsst ihr schimpfen oder dann, oder die sind ja total unkritisch oder so. Es wird mir zu Meta. Es wird tatsächlich dann eine Ebene wird drüber. Und es wird auch teilweise, ich finde, jetzt ist es wieder ein bisschen besser. Ich habe es wieder reaktiviert, dich ja eh vor längerer Zeit. Aber es gab teilweise eine Zeit, da war es mir auch fast zu, da war es mir zu gehässig irgendwie. Da gingen viele verschiedene Fraktionen von Bayern-Fans auch irgendwie aufeinander los irgendwie. Und dann kam noch die Dortmunder dazu, als diese Rivalität auch noch so hochgekocht war. Und ich bin ja ein sensibles Gemüt. Mir ist es dann teilweise auch zu gemein irgendwie. Also ich brauche auch nicht, also ich bash keine Dortmunder Fans und ich muss aber auch nicht von Dortmunder Fans mich bashen lassen. Irgendwie habe ich keine Lust drauf. Und noch viel weniger möchte ich das Gefühl haben, dass wenn ich jetzt was über FC Bayern twittere, dass ich mir auch noch überlegen muss, begebe ich mich da in heiße Gewässer, weil ich vielleicht nicht die richtige Einstellung als Fan gerade, weil ich irgendwie, wenn ich über Pranic schimpfe oder so, jetzt nicht über Pranic schimpfen darf, weil er das eigentlich ein ganz okayer Typ ist, aber ich kann doch trotzdem sagen, dass er scheiße gespielt hat, etc. Das war mir zu komplex, aber dann habe ich aufgehört damit und irgendwann kam das dann wieder so alles zusammen und dann haben wir auch selbst gepodcastet und dann habe ich halt den Rasenfunk gehört auch und dachte mir, guck mal, der Rasenfunk ist eigentlich so alles das, was wir nicht liefern können irgendwie zum Thema Fußball. Und habe mich aufgrund, also vorher schon, aber auch dann, wo ich bei dir in der Sendung war, mich gefragt, sowas, wo so unsere Daseinsberechtigung liegt. Im Spannungsfeld der Fußball-Podcasts. Und habe die durchaus gesehen, habe immer die Daseinsberechtigung von Rüdiger und mir in unserer Chemie auch irgendwie gesehen und im Spaß, den wir auch selbst haben beim Podcasten. Aber ich habe mich gefragt, was kann ich denn eigentlich einem Fußballfan bieten, der jetzt vielleicht schon den Rasenfunk vorher gehört hat, an neuen Informationen oder an differenzierten Sichtweisen. Und das musste ich erst, also da bin ich zum Ergebnis gekommen, aber es war gut, dass ich uns da mal hinterfragt habe aufgrund vom Rasenfunk. Worauf ich eigentlich raus will, ist, dass, da ich ja selber weiß, wie zeitaufwendig das ist, sich mit dem Bundesligaspieltag zu befassen und dass da ich es ja auch, wie gesagt, auch in viel höherer Frequenz gemacht habe früher und jetzt nicht mehr so, frage ich mich, wie dann so ein typisches Wochenende bei dir eigentlich aussieht, wenn du sagst, du guckst dir dann nachts nochmal Spiele wie... wie zum Beispiel jetzt irgendwie
das ist ein haarsträubendes Hamburg, Beispiel,
Hamburg. Ja. Das Hamburg-Spiel nochmal irgendwie nachts an und wenn es in doppelter Geschwindigkeit ist, also
nur mit Wisch und Staub
und du hast,
Robotern lässt sich das kaum erklären.
Ja, und du hast deine zwei Töchter, oder?
Ja.
Hin und wieder bei dir. Ja. Also mein Wochenende war immer völlig im Zeichen von Fußball und es war schwer, das in der Außenwelt Freunden, Familie, Ehefrau, Kindern zu vermitteln irgendwie.
Besonders wenn in der Woche noch Champions League waren.
Ja.
Ja, aber jetzt die Frage.
For the love of God.
Es ist erstmal lustig, dass du dich hinterfragt hast, weil ich habe mich unter anderem wegen euch auch hinterfragt, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ich bin ja alleinerziehend. Das heißt, ich habe quasi erstmal weniger Diskussionspartner, mit denen ich klären muss, wie ich mein Wochenende verbringe und gestalte das halt quasi rund um die Kinder herum. Deswegen gucke ich halt ganz, ganz viel nachts.
Aber sind die immer da, oder?
Nee, in einem wechselnden Rhythmus.
Also okay.
Ist ein zu 50%.
Also es gibt mal ein Wochenende, wo sie nicht da sind.
Genau.
Ah, gut, das ist schon ganz entscheidend, finde ich.
Genau, das ist, sind dann die Arbeitswochenenden. Hm. Und an den Kinderwochenenden ist es halt so Kinder und dann halt nachts Rasenfunk und ansonsten läuft an dem Wochenende nicht viel mehr, weil mehr viel mehr auch nicht geht.
Und du nimmst dann Sachen auf.
Genau. Und ich gucke halt in der Regel die 5 Live-Spiele, die man über volle Länge gucken kann, die gucke ich normalerweise. Also Freitag, Samstag 2 und Sonntag 2. Mhm. Das ist so das normale Setup. Und von den anderen sehe ich mindestens eine Zusammenfassung, meistens aber 2. Weil die in der Sportschau immer eine ganz gute Grundlage ist und die bei Sky oder im aktuellen Sportstudio ist immer so ein ganz guter Lackmustest, ob da jetzt wirklich so die Tendenzen drin waren. Und manchmal ist man echt überrascht, was da rausgeschnitten wurde.
Ich bin manchmal überrascht. Heute zum Beispiel war ein Elfmeter, ich weiß gar nicht mehr welcher. Da wurde auch noch, also bei Sky sogar Dr. Merk, wie heißt der? Nicht Merkel?
Markus Merk.
Markus Merk, genau. Merkel, mein Gott, ja. Ich mach zu viel Kabarett. angerufen. Der sagte, nee, und also genau, da war es, also so, alle waren sich sicher, jetzt, nee, ist nicht ganz eindeutig. Und in der Zusammenfassung später dann war dann, ja, völlig klarer Elfmeter.
Genau.
Genau, ja.
Kolasinac war das heute, als Niederlechner dann getroffen hat, genau.
Richtig.
Ja, genau, also das sind so Sachen, dass man bei den Zusammenfassungen auch, also da hat man oft Tendenzen drin, auch je nachdem, ehrlich gesagt, welcher Moderator das macht. Manchmal macht man das und dann irgendwann hört man es raus und gerade die Sky-Zusammenfassungen sind, also die Sonntagszusammenfassung zum Beispiel, mit denen kannst du nicht arbeiten, weil die dauern 2,5 Minuten. Das fasst dir kein Spiel zusammen.
Ja.
Und der eigentliche Grund, warum ich das alles mache, also es, man könnte ja auch sagen, es müsste ja auch reichen, einfach nur so ein bisschen Fußball zu gucken und es zu machen.
So wie wir.
War halt, ja, das kam halt so ein bisschen aus so einer Mischung aus meinem eigenen Anspruch und aus dem, was dann die Hörer gefeedbackt haben. Also am Anfang hatte ich das Ziel, dass jede Sendung ungefähr 90 Minuten dauern sollte, weil ich dachte mir, das ist so das, was die Masse gerade noch aushält an Audiokonsum. Da seid ihr ja auch klar im Vorteil, ihr seid ja viel kürzer als ich. Mhm. Ich schrecke mit den Längen vom Rasenfunk die Hörer echt ab. Aber dann habe ich halt festgestellt, dann musst du bei vielen Spielen so in 5 Minuten drüber gehen. Und es gibt einfach viele Fans, die interessieren sich erstmal nur für ihr Spiel und ansonsten für eigentlich nicht so viel. Und von denen kam dann immer, immer kritisches Feedback. Ja. Und die hatten auch immer recht, weil es immer so Sachen waren, wo sie gesagt haben, ey, ihr habt gar nicht den Aspekt beleuchtet und ja, wie sollen die dann auch besser spielen, wenn bla bla bla. Und ich dachte mir immer, ja, ihr habt recht und ich hatte das auch auf dem Zettel, aber ich hatte in dem Moment den Eindruck, wir können das jetzt nicht ansprechen, weil dann wird die Sendung immer länger und das kann ich den Gästen nicht zumuten. Und inzwischen mute ich das den Gästen zu und wenn du dann aber quasi mit diesem Feedback quasi umgehst, was du da kriegst und ich krieg halt schon... Also Twitter gibt mir immer schon einen ganz guten Eindruck davon, ob das jetzt eine bessere Folge war oder eine schlechtere, dann nervt mich das einfach. Und dann kommst du irgendwann dazu, dass du dir denkst, naja, wie soll ich denn über dieses Spiel reden, wenn ich es nicht gesehen habe, so gut es geht. Und dann macht man es. Aber es ist ein bisschen krank.
Mhm.
Also vom Zeitaufwand her.
Mhm. Ja.
Aber deswegen will ich es ja hauptberuflich machen. Mhm. Dann hätte ich quasi unter der Woche vielleicht wieder so eine Art Wochenende, was ich halt derzeit nicht habe, weil ich da meinen normalen Job habe.
Spielfreie Tage, ja. Mhm.
Und deshalb reden wir so viel Unsinn, um überhaupt nicht den Verdacht aufkommen zu lassen. Wir würden das so, uns so intensiv damit beschäftigen.
Ja, das ist ja.
Nee, aber ich, also es ist ja trotzdem so, dass, also was ich nicht verloren habe aus der Zeit, behaupte ich einfach mal. Und was aber auch letztlich irgendwie Rüdiger mir das Feedback so gibt, wenn er zum Beispiel an manchen Tagen mehr Fußball schaut als ich. Es gibt, er hat sich ja durchaus mal eingebürgert, dass es da oftmals so ein Wochenende gibt, wo ich wenig gucke und du so der Mann vor Ort bist, ne, der quasi das Banner der Information hochhält, dass man irgendwie schon, wenn man einen guten Instinkt für Fußball hat oder so, dann kriegt man das Wichtigste schon irgendwie mit. Man muss sich ja halt dann irgendwie viel zusammenlesen und viel als Zusammenfassung und so. Manchmal sind es bei mir auch wirklich nur die Sky-Zusammenfassung von den Sonntagsspielen. Aber es kommt ganz selten vor, dass ich irgendwie wirklich daneben liege mit so einer Analyse des Spiels. Also ich weiß halt, dann kann dann irgendwie nicht alle den gesamten Abwehrkader von Ingolstadt aufzählen, aber ich liege zumindest nicht falsch damit, wie die Mannschaften, wobei mein Tippspiel wird auch was anderes dazu sagen, aber naja, du weißt, was ich meine. Es ist, ich hab so ein Gefühl dafür, wie wenn es dieses Narrativ gibt, das gibt es einfach bei manchen Mannschaften, was sie erleben, wie die Spiele laufen, wie die Trainerdiskussionen sind oder so. Das begreife ich schon. Und ich muss dann nur nicht, und wenn ich da eine Talkshow ansehe, dann wird dasselbe auch irgendwie wiedergegeben. Und dann bin ich halt oft dazu, fühle ich mich verleitet dazu, das dann auch gewisse Details einfach zu übergehen, weil ich denke, so ist jetzt, ist es sowieso, jeder erzählt sowieso das Gleiche. Also erzähl mir lieber was über Frisuren von Fußballern. Und reden irgendwie über Vorwerk, über Thermomix oder sonst irgendwie so. Und wenn ich dann aber den Rasenfunk höre, dann denke ich mir so, okay, es gibt dann doch noch so ein paar Details, die habe ich nicht auf dem Schirm. Und die sind auch nicht so uninteressant, denen nachzugehen.
Aber die stimmen halt auch nicht immer. Also es gibt eigentlich keine Rasenfolge, in der ich nicht auch von irgendeinem Fan Kritik bekomme. Manchmal denke ich mir dann, ja gut, also manchmal haben Leute auch eine Fanbrille auf. Aber ganz oft denke ich mir auch, krass, kann man tatsächlich auch so sehen, merke ich mir für die nächste Sendung. Das ist halt dieses, du kannst bei keinem Verein total tief drinstecken, also nicht bei jedem Verein in der gleichen Tiefe. Und dann, und das ist halt eigentlich das Geile, gibt es ja eigentlich nie die eine Meinung zu Fußballspielen. Ganz oft ist man sich schon so in der Summe einig, also jeder normal denkende Mensch sagt, HSV gegen Mainz heute war kein schönes anzuschauendes Spiel. Und trotzdem weiß ich genau das, was wir vorhin im Rasenfunk besprochen haben. Da werden sich wieder ein paar HSVer melden, die melden sich eh ganz gerne. Und das, vielleicht wird sich auch der eine oder andere Mainzer melden. Und das finde ich irgendwie so interessant, dass du kannst im Prinzip mit 10 Leuten über ein Spiel reden. Und du wirst auf jeden Fall ähnliche Tendenzen haben, aber du wirst immer so krasse Ausschläge nach links und rechts haben, wo dir Leute nochmal Themen erzählen, von denen du keine Ahnung hattest. Also mir hat einer neulich eine ellenlange Nachricht bei Facebook geschrieben, weil er fand, dass Borussia Mönchengladbach zu schlecht wegkam in unserer Darstellung. Und da hat er wirklich so, der hat 5 Kritikpunkte gebracht und bei 3 von 5 dachte ich mir, bin ich voll auf deiner Meinung. Jetzt, wo du es so hinschreibst, habe ich bisher einfach zu wenig einfließen lassen. Bei 2 dachte ich mir so, naja, weiß ich jetzt nicht. Dann habe ich ihm auch zurückgeschrieben, ja, vielen Dank fürs Feedback und habe dann das versucht, in der nächsten Sendung einzubauen. Und das ist halt einfach, also selbst in der Tiefe, in der ich es mache, die ja für viele schon zu tief ist, also es ist ja auch, man muss da auch echt aufpassen, dass man nicht zu elitär wird, also auch gerade dieses Taktik-Rumgewichse, worauf ich halt irgendwie stehe, weil ich mag halt Taktik, aber ja, es ist halt nicht immer nur Taktik, also manchmal hat halt auch einfach
nur einen schlechten Tag. Mario Gomez im Sportstudio, Fußball ist Emotion.
Ja, das ist natürlich krass.
Fanbrille, ne? Das, ja. Du bist ja Bayern-Fan, ne?
Ja.
Das ist ja lustig, weil wenn ich den Rasenfunk höre, dann höre ich ja schon dich in dem Bemühen, objektiv zu sein und verschiedene Stimmen zu Wort kommen zu lassen. Und jetzt brauche ich aber schon mal so ein kleines Resümee der Bayern-Saison und der Ancelotti-Saison und von dir. Und ich formuliere es jetzt auch mal mit einer Frage, ne? Wie du das gerne machst. Max, ja. MJ.
Oh Gott, was habe ich getan? Jetzt verstehe ich
es. Was war denn so der Masterplan von Ancelotti, als er antrat? Was hat er vor mit den Bayern?
Ich glaube, dass Ancelotti so ein Trainer ist, der ganz krass von den Spielern her denkt. Das ist jetzt auch schon fast eine Binsenweisheit, finde ich. Es gibt Trainer, die kommen quasi mit einer Philosophie und die wollen sie in jedem Verein umsetzen. Und es gibt Trainer, die gucken sich halt an, was gibt es für Spieler und was kann ich mit denen machen. Ich glaube, dass er schon den Plan hatte, manchmal ein bisschen schlauer so im italienischen Sinn zu spielen. Also italienische Mannschaften sind ja auf so eine ganz bittere Art und Weise abgebrüht. Also die wissen halt, wenn die mal so 20 schlechte Minuten haben, dann sind es ganz, ganz selten wirklich 20 schlechte Minuten. So bei den guten Mannschaften ist es einfach nur, dass die sich gedacht haben, ja, wir machen halt alles ab der 70. Macht ihr mal ruhig rum, ihr schießt eh keins. Und wir kommen dann. Und ja. Ich glaube, dass der Ancelotti sich gedacht hat sich den Kader angeschaut, hat sich die Bayern-Spiele ja nicht mal voll angeguckt. Da gab es ja dieses berühmte Zitat, wo er gesagt hat, er findet Bayern-Spiele langweilig, die gewinnen eh alles in der Bundesliga, ja. Er schaltet da aus. Ich glaube, das hat er auch tatsächlich häufiger gemacht. Und ich glaube, sein Ziel war einfach nur, ich übernehme ganz viele Dinge, die es schon gibt. Super Kader, auch gutes System. Er wollte noch mit 4-3-3, aber das ist jetzt... Diese Grundformation, daran will ich es nicht festmachen, sondern dass er sich einfach gedacht hat, wir spielen das ein bisschen schlauer und wir treten halt nicht immer voll das Gaspedal aufs Bodenblech, so wie es halt Guardiola immer gemacht hat, weil der halt so ein Perfektionist ist. Und das war, glaube ich, so sein grundsätzlicher Gedanke. Und ich glaube, arg viel mehr hatte der gar nicht so an dogmatischen Punkten, weil so ist er, glaube ich, nicht. Also ich glaube, Ancelotti ist jetzt nicht mit so einem, während Guardiola wahrscheinlich mit einem 10-Punkte-Masterplan und einem Einjahres-, einem Zweijahres- und einem Dreijahresplan bei den Münchnern vorgefahren ist, mit perfekten PowerPoint-Charts, ist der Ancelotti, glaube ich, erstmal einfach nur hingefahren und hat gesagt, Servus, was machen wir jetzt?
Was wahrscheinlich beide Trainer missachtet haben, aber vielleicht Ancelotti noch insbesondere, ist die Verunsicherung und eben diese dass Bayern einfach nicht cool oder abgezockt irgendwas runterspielen kann, sondern dass sie gerade in der Champions League, wenn es in die berühmte spanische Phase geht,
ja,
dass sie da einfach Schiss haben, aufgrund ihrer Erfahrungen, die sie gemacht haben. Und ich rede jetzt nicht nur von den Guardiola-Jahren, sondern ich rede auch von einfach doofen Spielen, also gegen, auch ob das jetzt ein Endspiel gegen Juve war oder Man U oder auch Chelsea oder so, die wissen, wie viel da schief gehen kann. Und das steckt der Bayern-Mannschaft nicht im Gehen, abgezockt zu spielen und kühl zu spielen. Was vielleicht funktioniert hat, war tatsächlich ein wenig vom Gas runterzugehen und zu sehen, die Mannschaft ist in der Lage, auch die Bundesliga im Vorbeigehen zu gewinnen.
Ja.
Das ist natürlich ganz furchtbar traurig für den Rest der Liga und ich verstehe auch wirklich, dass man das nicht besonders gut fand, vor allem in der Hinrunde. Ich fand es ja selber nicht besonders gut. Aber klar, das hätte sich natürlich rentieren können und dass es dann nicht so funktioniert hat, glaube ich, aber auch was ein bisschen mit Pech zu tun, also ja, mit komischen Spielen, komischen Entscheidungen, ein bisschen Schiedsrichter, ein bisschen Verletzungen,
aber einfach auch mit so ein bisschen dem Missachten der Bayern-Psyche, sich nicht genügend damit beschäftigt zu haben irgendwie.
Ja, sehe ich eigentlich ganz genauso, aber ich finde, es gibt da halt auch so ein Aber, was man einschieben kann. Weil, also wir sprechen da ja viel über Haltung. Und ich fand gerade die Gruppenspiele in der Champions League gegen Atletico fand ich dahingehend erschreckend. Weil, also es, vor allem das erste, weil im zweiten ging es ja dann nicht mehr um den Gruppensieg und da hat Atletico zwar nicht mit einer B11 gespielt, aber es war quasi tabellarisch nicht mehr wichtig. Aber dieses erste Spiel in Madrid, wo sie durch ein 40-Meter-Solo mit einem Abschluss aus 16 Metern dann so rechts unten ins Eck ein sensationelles 0-1 fangen. Und dann sind die Bayern wieder in diese alte guardiolanische Hektik verfallen. Die werden dann so fisselig. Die wollen dann unbedingt. Und die haben auch die Möglichkeiten zu wollen. Die können das dann auch umsetzen. Aber die prallen dann immer wieder an Gegnern ab, so wie sie auch gegen Juve zum Beispiel in weiten Teilen oft abprallen, wenn sie gegen die spielen. Und so war das im Spiel gegen Atletico auch. Und da dachte ich mir, krass, das war jetzt nochmal so ein altes Guardiola-Gesicht der Mannschaft, ohne dass ich jetzt damit genau die Taktik meine, sondern die Haltung. Ich bin gespannt, ob der Ancelotti das wegkriegt. Und dann hatten sie als nächstes vergleichbares Spiel ein 0-1 in Dortmund, wo sie auch wieder so eine Fisseligkeit hatten, aber er war ein bisschen giftiger. Da wäre auch der Ausgleich noch verdienter gewesen, hatten sie genügend Chancen. Und dann als drittes dieser Lackmustestspiele gab es dann das Heimspiel gegen Leipzig. Und da haben ja alle übereinstimmend gesagt, da hat man wieder gesehen bei den Bayern, wenn es drauf ankommt, dann sind sie da und was haben sie die weggemacht. Aber auch in dem Spiel fand ich, so wie später in der Champions League viele Dinge gegen die Bayern gelaufen sind, ist in dem Spiel alles für Bayern gelaufen. Leipzig spielt in der vierten Minute einen Querpass, einen Meter vor Torlinie, der Stürmer, ich glaube Pausen, kommt nicht mehr ran. Sie machen mit der ersten Chance das 1-0, Forsberg lässt sich zum Platzverweis hinreißen und. Also da lief alles für die Bayern. Und ich habe mir schon damals schon gedacht, als sie so gelobt wurden dann von so der breiten Masse an Journalisten und Fans, dachte ich mir schon so, ich weiß nicht, ob da wirklich schon eine andere Haltung dahinter gesteckt hat, außer dieses, na, wir wollen die jetzt halt wegmachen.
Ja, ich dachte mir damals, okay, sie sind schon besser. Wenn es gut läuft, sind sie besser als Leipzig. Aber ich habe da auch keinen Paradigmenwechsel gesehen.
Ja, vor allem, das kann ja auch nicht überraschend sein. Also so gut Leipzig zu dem Zeitpunkt war, das muss zu Hause gegen Leipzig reichen.
Also für mich der subjektive Beweis, dass irgendwie dass es nicht so passt von der Einstellung. Und das ist zum einen, das ist diese Fisseligkeit und diese Hektik und diese Panik auch unter Guardiola, dass das auch nicht geschafft hat, der Mannschaft in Krisensituationen Sicherheit zu geben. Plus diese Verunsicherungen aus der Vergangenheit. Das ergibt so ein Gefühl, das ich für Bayern entwickelt habe. Vielleicht ist das auch zu subjektiv, dass wenn so ein Spiel wie Real vor mir steht, ich denke mir schon wenn ich schon aufstehe, denke ich mir so, oh, ich habe einfach, ich denke mir schon immer, es kann gut laufen. Ich habe genau das bei dem DFB-Pokal-Halbfinale gedacht. Ich wusste, die sind besser als die Tuchel-Dortmunder. Das müsste schon klappen. Aber ich denke, wenn irgendwas schief geht oder irgendwelche Chancen nicht genutzt werden oder irgendwie hat, wie es bei Bayern halt oft so ist, aus der Überlegenheit nichts gemacht hat, ein Bayern-Spiel kann so easy kippen, vor allem die wichtigen Spiele. Die unwichtigen nicht so, das wird auch gerne nochmal gedreht dann irgendwie so, aber die wichtigen und diese Unsicherheit, die gab es unter Guardiola schon und die müsste eigentlich, hätte weggemusst und das hat man die Saison nicht geschafft, vielleicht sogar im Gegenteil.
Ja, ich glaube auch, dass es sogar schlimmer geworden ist, aber halt dazu gehört halt auch, wieder, je näher du hinguckst, desto differenzierter wird, dass sie halt auch da Pech hatten. Also, dass man die Chancen gegen Dortmund, auch da gab es noch Chancen aufs 3-3, Robben zum Beispiel, kannst du halt auch mal machen und das hat dann nichts mit, also hat in dem Fall dann auch nichts mit Hektik zu tun, dann die Chance nicht gemacht zu haben. Das kommt halt dann auch mit dazu. Was ich fast noch schlimmer fand dahingehend war, also schlimmer als das DFB-Pokal-Halbfinale, fand ich eigentlich die Zeit in Unterzahl gegen Real Madrid, weil man da zwei Dinge gesehen hat. Das eine war, dass Ancelotti taktisch es nicht hingekriegt hat, die Mannschaft auf Unterzahl einzustellen. Und das Zweite, was du gesehen hast, war aber auch, dass die Mannschaft es selber auch nicht geschafft hat, in Unterzahl zu spielen. Die haben fürchterlich gespielt und die haben in so einer Mischung aus Frust und Panik da gespielt. Mhm. Frust, weil man schon da gespürt hat, oh Gott, das ganze Spiel entgleitet uns, warum steht es 1-1? Wir müssten doch eigentlich 2-0 führen. Und Panik, weil sie sich nicht, also die Bayern haben immer, was sie in der Bundesliga immer so stark macht, ist, dass sie sich auf so eine Stärke zurückbesinnen. Dass es auch in der 85. Minute 0-1 stehen kann und die Bayern denken sich, und sie sagen sich's nur, sondern sie fühlen es richtig, sie sagen sich, ja, das kriegen wir schon noch hin. Jetzt kriegt euch mal alle ein und wir bolzen jetzt nicht nach vorne, sondern wir ziehen das Spiel auf und es läuft schon. Und diese Haltung, dieses Glauben an die eigene Stärke, haben sie in der Champions League schon...
Also das haben sie in der Champions League verlernt.
Das haben sie regelrecht verpasst.
Ja, also sie hatten es noch nie so ausdrucksstark wie Madrid zum Beispiel.
Ja.
Aber sie haben es auch verlernt. Das bisschen, was sie hatten, das ist ihnen auch noch abhanden gekommen in den letzten Jahren. Das ist nämlich, und das ist das eigentlich Schlimme an diesen Ausscheiden. Nicht, dass man im Halbfinale ausscheidet oder von mir ist auch gegen Real Madrid ausscheidet oder dass es nur spanische Mannschaften sind. Das ist eigentlich marginal, sondern was es mit einem macht, das ist das Schlimmste und nicht die 5-Jahres-Wertung.
Aber zu dem Ausscheiden gegen Real Madrid gehört ja auch das Rückspiel, wo ich von der Haltung her wieder eine ganz andere Bayern-Mannschaft gesehen habe. Also im Hinspiel hatte ich damals auch manchmal so den Gedanken, ich meine, da kommt ja unter anderem auch die Verletzung von Lewandowski dann mit dazu und dann die Tatsache, dass man mit Thomas Müller auf der Lewandowski-Position einfach genauso gespielt hat, als hätte Lewandowski gespielt, was ehrlich gesagt vollkommen, also das ist jetzt wieder der Taktik-Freak in mir, aber das ist halt Irrsinn.
Ja, aber das ist, also das konnte jeder, selbst der nichts mit Taktik anzufangen weiß, konnte sehen, dass es Irrsinn ist. Du musstest der Müller nur die Saison übersehen oder von mir ist auch bei der vorhergehenden EM und du wusstest, das geht nicht, das kann nicht gehen.
Genau, aber dann, das war eben dieses Spiel, wo du dir aber noch so gedacht hast, naja, innerhalb eines Spiels kannst du schon mal so, kann die Stimmung so kippen. Und dann kam das Rückspiel und sie haben aber mit einer anderen Haltung gespielt. Und da, finde ich, hat man schon auch wieder einiges von den Bayern gesehen, das, was du auch 2013 zum Beispiel gesehen hast in der Trippelsaison. Ich weiß noch damals das Rückspiel gegen Barcelona, wo Bayern gewinnt 4-0 zu Hause, wo zur Wahrheit dazugehört ein Abseitstor, einmal Dante aufgeschützt, ich glaube sogar zwei leichte Abseitstore, also zumindest kritisch. Also war höher, als es hätte sein müssen. Barca danach haben so Interviews gegeben wie, ja, man muss jetzt mal ein bisschen aufpassen, wir haben in der Vergangenheit viel geleistet für diesen Verein. Da dachte ich mir, oh, perfekt. Die machen wir weg, weil wenn Piqué und so Leute sowas sagen, dann haben die falsche Einstellung zu dieser Niederlage. Mhm. Und im Rückspiel war es so, in den ersten 5 Minuten hat Bayern die in der eigenen Hälfte erpresst. Robben ist draufgegangen, die haben ständig Überzahlsituationen gehabt und Barca hat in den ersten 5 Minuten gemerkt, verdammt, die Bayern gehen dieses Spiel genauso an wie das Heimspiel. Mist, das wird eng. Und dann wurde es ja auch 3-0, von der Höhe ein bisschen glücklich. Aber und diese Haltung, dieses von der ersten Minute an so eine Überzeugung auf den Platz bringen, das habe ich schon auch gegen Real Madrid gesehen. Es hat halt nicht ganz so gut geklappt, weil in der ersten Halbzeit hatte zum Beispiel Real auch die größeren Chancen. Das wurde ja so in dieser Schiedsrichterdebatte und der ganzen Verklärung danach so ein bisschen übersehen, dass Real eindeutig die bessere Mannschaft war über 180 Minuten. Aber ich habe da wieder ein bisschen mehr Haltung gesehen. Deswegen, vielleicht haben sie es auch nicht komplett verloren.
Nee, also da hatten sie es auch nicht komplett verloren. Das Ergebnis, was dann passiert ist, das Ausscheiden, das kann halt fatal sein für eine kommende Saison. Vielleicht zumindest, wenn so unter demselben Trainer ist. Ich will es nicht schwarz malen. Ich sag nur, das könnte halt, das bedingt sich halt immer. Eine Saison bedingt dann irgendwie das Ausscheiden in der nächsten auch so ein bisschen. Also ich fand es absolut okay und ich hatte auch bis zu einem gewissen Zeitpunkt hatte ich auch ehrlich gesagt bis zu dem Zeitpunkt von diesem, also wo eigentlich Vidal vom Platz hätte gehen müssen.
Ja.
Das Foul, wofür er da nicht geflogen ist, war trotzdem das Foul, wo ich plötzlich das Gefühl hatte, das geht schief jetzt. Komischerweise irgendwie, obwohl, wie gesagt, es hätte ja gar nichts passieren müssen, hätte er nicht gehen müssen. Aber egal, ich wollte einfach nur mal so ein bisschen deine Einschätzung hören. Vielleicht noch als Abschluss, wie ersetzt man das ewige Dilemma, die Abhängigkeit von der Flügelzange, Robben Ribéry?
Naja, gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine ist das Interessante, dass es nicht an Robben und Ribéry in dieser Saison lag. Das heißt, das stimmt zwar, wenn alle sagen, es braucht einen Umbruch, aber zumindest in der Saison hätte es ihn noch nicht gebraucht. Also die war noch nicht der Grund, warum man jetzt in den entscheidenden Spielen nichts gerissen hat. Es ist halt so eine grundsätzliche Frage, ob die Bayern weiter diese...
Nee, der Grund ist ja eher, dass wenn sie nicht spielen,
genau,
eines ja. Tages nicht mehr spielen werden, dass es dann nicht reicht.
Es wäre halt schön, wenn die Bayern so einen Plan B hätten, der dann auch, den man quasi erproben kann in Spielen, in denen die beiden nicht spielen und von Spielern vertreten werden, die nicht so viele 1-gegen-1-Situationen gewinnen. dass man dann mehr übers Zentrum kommt, aber es ist halt auch sehr leicht gesagt, weil halt gerade die Defensivstrategien von eigentlich in allen Mannschaften drauf gehen, das Zentrum dicht zu machen. Es war schon immer so, dass Trainer wussten, über die Mitte wird die meiste Gefahr erzeugt, weil da steht halt auch das Tor, ist ganz banal. Aber dass du das heutzutage mit Doppelsechsern machst und dass du da dann zum Teil sogar Fünferketten aufbaust, damit du in der Zentrale drei eng beieinander stehen hast, das ist schon nochmal so eine neue Ausprägung. Das heißt, das Zentrum ist halt wahnsinnig dicht im modernen Fußball. Das heißt, dieser Weg über den Flügel zu gehen, liegt halt schon sehr nahe. Und das ist auch interessant zu sehen, dass die besten Mannschaften immer noch auch einen klaren Flügelfokus haben. Sowohl in der Bundesliga die besten Mannschaften, als auch international, da gibt es eigentlich niemanden, wo du sagst, so wie früher ein Maradona auf der 10 da gespielt hat, gibt es eigentlich nicht. Die heutigen Stars, Messel und der Ronald, wie ich ihn nenne, Ronaldo, die kommen halt über die Außen, weil da hast du die Möglichkeit, noch in diese 1 gegen 1 Situation zu gehen, und wenn du das 1 gegen 1 da gewinnst, dann steht nicht 2 Meter dahinter direkt der nächste Gegenspieler, sondern du hast dann ein bisschen Raum zum Gestalten.
Barcelona hat ja quasi, also hat ja unter Pep anders gespielt als dann Bayern unter Pep. Ich hatte am Anfang das Gefühl, dass er gar keinen so Bock hatte, sich auf Robben und Ribéry so verlassen zu müssen auf den Flügeln.
Glaube ich auch.
Er hat es dann auch irgendwie eingesehen, weil er gesehen hat, das sind die besten Spieler, das sind die einzigen mit Weltformat, also auch so ein Bastian Schweinsteiger war da nicht, hat ihm da seine nicht die Räume geschaffen, die er gerne gehabt hätte. Der hat, und vor allem kein Götze, von dem er sich ja auch irgendwie versprochen hatte. Ich frage mich, ob das Spiel, was er mit Barcelona aufgezogen hat, einfach auch nur möglich war. Da haben die Flügel ja nur dazu gedient, letztlich von Messi abzulenken. Ja. Aber das geht halt auch nur, wenn du Messi da hast.
Ja, naja, also wofür die Flügel quasi unter Barcelona gedient haben, war, dass Guardiola wusste, wenn beide Außenspieler jeweils quasi auf der Seitenlinie stehen, so im niederländischen Fußball nennt man das Kalkspieler, weil die quasi die Außenlinie, die Farbe der Außenlinie an ihren Fußballschuhen haben, dann ist das Spielfeld maximal breit und auch der Gegner muss sich automatisch entweder auch breit aufstellen oder er muss halt verschieben und damit hast du halt quasi Räume, die du bespielen kannst. Und so hat es quasi immer bei Barcelona gespielt. Wir stehen breit um des Breitstehens willen, weil dann automatisch mehr Räume zum Bespielen da sind.
Ja, mehr Räume für Messi aber auch dann da
sind. Genau. Und so hat das am Anfang bei den Bayern auch gespielt. Und hat dann aber, ich finde, aus so verschiedenen Gründen, das hat er auch so ein bisschen mit
Barcelona gespielt. Naja, er hat ja im Prinzip versucht, die Außenverteidiger auf so weit nach außen zu schieben, wie es eigentlich vorher Ribéry und Robben waren. Und hat Ribéry und Robben halt nach innen gezogen, ein bisschen leichter. Und es hat halt, also, nicht funktioniert. Die waren halt einfach nicht mehr so wirkungsvoll, je weiter innen sie gespielt haben irgendwie.
Ja, und am Anfang haben die auch noch nicht so viel miteinander rochiert und die Positionen getauscht. Und du hast aber gerade Ribéry immer angemerkt, dass ihm das halt körperliche Schmerzen bereitet. Der ist halt das am Anfang schon ein bisschen reißbrettartig bei den Bayern angegangen. In den ersten Trainings hatte ihn halt auch Guardiola unterteilt, ja, das Spielfeld immer in so vertikale Korridore, ich glaube 7 Stück oder irgendwie so. Ja. Und jeder Korridor darf besetzt sein, aber du darfst dir nicht im selben Korridor im Weg stehen zum Beispiel, weil du damit halt immer einen Passweg verbaust. Das hat er in den ersten Trainingseinheiten hat er das Spielfeld so unterteilt und hat sie spielen lassen und hat immer wieder unterbrochen, hat gesagt, hier, du stehst falsch, Frank, du musst hier noch reinrücken, und repariert immer gesagt, hä, was willst du? Und dann hat er quasi aus so einer Situation heraus, weil er quasi der Kader bei den Bayern einfach ein anderer ist als bei Barcelona, hat er ja von Anfang an gesagt, nee, wir werden schon auch mit Flanken spielen. Das war ja bei Barcelona, die hätten sich ja eher am Bein abgehackt, als eine Flanke oder eine normal ausgeführte Ecke zu schlagen. Das haben die nur gemacht, wenn es wirklich gar nichts ging. Und bei Bayern hat er gleich gesehen, gleich am Anfang, die sind einfach, obwohl die so passsicher sind in der Bundesliga, haben die ein anderes Passverständnis als die in Barcelona ausgebildeten Spieler. Wo es halt zum Beispiel, also da gerät zum Beispiel Thomas Tuchel total in Schwärmen. Bei Barcelona ist es immer so, dass der Ball ferne Fuß den Ball annimmt, weil du dann nicht mit dem anderen Fuß sofort weiterspielen kannst, ohne dass du einen weiteren Kontakt brauchst. Bei den Bayern sogar Schweinsteiger ganz auf den Ball mit dem Außenriss
also immer der Talschi und
dann weitergespielt. Bitte?
Immer der Talschi nimmt den Ball an. Nee, also das muss ich noch einmal haben, also, bitte.
Ja. du kriegst den Ball von rechts. Und was Schweinsteiger bei den Bayern zum Beispiel häufig gemacht hat, ist, er stoppt den Ball mit dem rechten Außenriss und spielt ihn dann mit dem rechten.
Deshalb hat er auch oft so viele Bälle verloren von dem Spieler, der hinter ihm stand irgendwie.
Das ist total oft. Und vor allem, er braucht nochmal einen Moment, wo er ganz kurz auf den Ball guckt, um sich zu orientieren, wo der Ball ist.
Okay.
Guardiola hat ihm beigebracht, nimm den Ball, wenn du ihn von rechts bekommst, stoppst ihn mit dem linken Fuß und spielst den blind
mit dem rechten Ball weiter.
Genau, das macht das Spiel schneller
tatsächlich. Das ist ein Ding.
Und solche Sachen, das konnten die am Anfang nicht oder nicht alle. Zum Beispiel Toni Kroos hat sich das wahnsinnig schnell angeeignet. Der hat auch diesen One-Touch-Fußball viel schneller umgesetzt als ganz viele um ihn außenrum. Und allein aus dieser Notwendigkeit heraus musste er dann Dinge ändern. Und dann hatten die halt auch andere Stürmertypen. Und er hat von Anfang an gesagt, wir spielen auch mit Flanken, wo alle noch so gesagt haben, ja, haha, das wollen wir mal sehen. Und dann haben sie auch mehr Flanken geschlagen. Aber so total unsinnige, dumme Flanken, die auch nicht zu, also so mit Unterschnitt gespielte Flanken ohne Zug. Das. Und dann hat er gesehen, dass die besten Flankengeber bei den Bayern die Außenverteidiger sind. Lahm noch so, also Lahm ist am stärksten, wenn er in den Rückraum des
16er spielt. Ich hasse Lahms flache Pässe kurz vor dem Fünfer, den mache ich wahnsinnig.
Ja, aber das hat ihm Van Gaal beigebracht übrigens.
Ja,
Van Gaal war es immer so, natürlich, einer auf den kurzen,
ich wollte es gerade sagen,
und immer auf den kurzen wird gespielt. Er ist halt am schwierigsten zu verteidigen, deswegen.
Ja, aber es hat nie geklappt.
Und Alaba war halt der Einzige, der quasi flank mit Zug gespielt hat und manchmal groß. Und dann, ich glaube, das war so eine Mischung aus allem, dass er es dann quasi so ein bisschen adaptiert hat für die Bayern. Und dann irgendwann auch Ribéry und Robben wieder mehr Freiheiten hatten.
Hm. Bei Toni Kroos habe ich ein bisschen erst kapiert, was ich an ihm hatte, als er weg war. Diese Räume aufreißen, die er hatte, der konnte wirklich drei Spieler beschäftigen, die ihm hinterhergelaufen sind. Und auch er hat auch immer das Foul gezogen. Und dann aber gleichzeitig, wenn er nicht den Ball hatte, so viel die Freiräume gesehen und in diesen Rückraum immer gefunden, ohne dass er Spieler auf dem Hals hatte. Das war so wichtig, das kann Vidal nicht im Ansatz so gut wie er.
Ja, Toni Kroos ist ja irgendwie so, dass der Elefant im Raum, den du mit Bayern-Fans nie ansprechen darfst. Weil es ganz viele gibt, die nicht anerkennen können, dass Toni Kroos ein großartiger Fußballer ist.
Ich habe es gerade getan.
Genau, du hast es gerade getan. Ich sehe schon, dass wir uns da sowieso einig sind. Aber kannst du ja mal bei Twitter ansprechen. Und zum Beispiel auch in diesen beiden Halbfinalspielen, wo du gesehen hast, Kroos Passquote 97% und 98%, sagen die Bayern-Fans, ja, aber der hat ja nur quer gespielt. Und dann denkt man sich, nee, du hast das Spiel nicht gesehen. Hat er nicht. Also der hat so eine ganz eigene Qualität, ist auch echt schade. Sie mussten ihn damals gehen lassen, nach allem, was man so gehört hat. Also der hat schon Forderungen gestellt, wo die Bayern damals noch nicht in dieser Gehaltsliga angekommen waren.
Die haben sich einfach auch nicht unter Druck setzen lassen wollen.
Aber es tut halt weh. Weil der hat schon dem Spiel noch was geben können. Ich kenne also so die Leute von Spielverlagerung.de, die ja noch mal so krassere Taktik-Nerds sind, die sagen, dass Kroos auch ganz toll mit seinem Deckungsschatten umgeht. Das, da habe ich jetzt keine Ahnung, gucke ich zu wenig drauf. Ich sehe einfach nur, der Typ sieht quasi Räume, in die er einen Pass spielen kann, die andere nicht sehen. Und das geht den Bayern oft ab.
Wir kommen zum Schluss, Max. Wir haben noch nie so viel und so intensiv über Fußball gesprochen im Brennerpass.
Eine Freude, euch zuzuhören.
Und deshalb
nehmen wir jetzt gleich,
nachdem wir uns verabschieden, nehmen wir jetzt gleich den Anfang der Sendung auf und reden über alles andere als Fußball.
Es tut mir leid, dass es wegen des Rasenfunks
spürt so spät dein war. Saugroboter manchmal den Deckungsschatten des Wischroboters?
Nee, die beiden leben in friedlicher Koexistenz.
Hast du schon mal beide gleichzeitig aufs Spielfeld gelassen?
Nee, das geht nicht, weil der Wischroboter ja mit Wasser arbeitet, aber das ist ganz interessant, interessant in Anführungszeichen. Der Saugroboter.
Du Rüdiger interessiert. Fährt der ist Feuer und Flamme, wenn es um den Tischroboter geht.
Also der
Wischroboter.
Nein, ich sag dir was, ich bin Feuer und Flamme, wenn es um Haushalt geht. Ja, bitte.
Der Saugroboter ist der elegantere von beiden. Also das ist eher so der.
Das denke ich mir schon.
Der Xabi Alonso.
Ja.
Der fährt nämlich auf Sensorik. Das heißt, der fährt nie an eine Wand ran, sondern der merkt, ich fahre an die Wand und bremst dann rechtzeitig ab.
Okay.
Während der Wischroboter so ein bisschen der Dumme von beiden ist, der fährt immer auf Kontakt.
Wie dumm.
Der fährt. Ja, genau, das ist wirklich der, wie dumm.
Ich mach alles nass.
Genau, der fährt quasi immer auf Kontakt, der fährt jetzt nicht richtig krass an jemanden ran, der bremst dann schon auch ab, aber der ist auch so konzipiert, dass quasi der erste Zentimeter quasi ist so, naja, der gibt quasi nach der erste Zentimeter des Wischroboters.
Ja.
Das heißt, wenn ich den Wischroboter fahren lasse in der Küche, wo beide Roboter ihre Heimat haben, da leben die und werden aufgeladen, dann kann es manchmal passieren, dass der Wischroboter an den Staubsaugerroboter
Sie werden aufgeladen. Die haben Dockingstationen, wo sie ihre Akkus aufladen.
Ja. Der Staubsaugerroboter kann seine selber anfahren, der findet die auch immer.
Okay.
Hat ein starkes...
Das ist also vergleichsweise, der ist autarker als der Wischroboter.
Genau, der Wischroboter kommt nicht mal alleine rein. Den muss ich reinstellen. Ziemlich auf. Aber da muss ich ja eh den Wassertank
leeren,
deswegen nicht so viel. Aber da kommt es manchmal vor, dass der Wischroboter den Saugroboter so anfährt, dass der sich von seiner Dockingstation löst und dann erkennt der Staubsaugerroboter das als Aufforderung, oh ja, ich soll mal, wahrscheinlich will mein Herr, dass ich jetzt mal wieder putze. Und dann fährt er auch los, da gab es schon lustige Szenen. Also lustig.
Unfassbar.
I'm thoroughly fascinated. Mhm. Ich wusste nicht, dass wir in der Reinigungsrobotik schon so weit sind.
Du.
Ja, aber das
aber der deutsche Vorteil. Das entnehme ich, dass du zwar Stockwerke hast, ja, aber keinen Garten.
Doch, ich habe einen Garten. Ich habe keinen Rasen.
Du hast keinen Rasenmäherroboter.
Nee, da glaube ich nicht dran.
Das wird sich nicht durchsetzen, glaubst du? So wie Farbfernsehen?
Na, also zum einen glaube ich tatsächlich, dass es nochmal ein Unterschied ist, ob es darum geht, ob ich jetzt einen Legostein weggeräumt habe oder das kleine Nachbarkätzchen.
Ja.
Oder halt irgendeinen großen Ast, über den der drüber fährt.
Okay.
Und dann ist da dann der Druck nicht so hoch. Also wenn man Staubsaugen und Wischen ja zumindest
zweimal... Sind da jetzt die WLAN an die Roboter?
Nein, du steuerst die auch nicht über eine App oder sowas,
sondern... Könnte ich, aber...
Ach so.
Mach ich jetzt nicht. Finde ich zu unpersönlich auch, dem Roboter gegenüber.
Weil wenn die jetzt nur über WLAN funktionieren würden, dann hätte ich gesagt, dann ist vielleicht draußen einfach der...
Wäre das nicht ein perfider Mord? Jemand hackt sich in deinen Rasenmäherroboter ein und zersägt...
Total.
Und zersägt dich, wenn du deinem Garten liegst.
Ja, absolut. Nee.
Aber WLAN wäre in meinem Garten nicht das Problem. Natürlich hat man bis zum Sandkasten WLAN, da habe ich für gesorgt. Ist ja klar.
Das heißt, du hast das draußen...
Aber draußen mähe
ich noch von Hand. Du hast draußen, Achtung, Rasenfunk.
Sehr
gut.
Nicht schlecht.
Und das war das Schlusswort.
Und das diese Uhrzeit.
Ja. Jetzt können wir aufhören.
Wird eure längste Folge, oder? Es tut mir leid.
Ja. Es kommt darauf an, wie lange wir jetzt noch machen.
Es kommt darauf an, wir legen jetzt richtig los.
Ja. Max, ich danke dir fürs hier sein.
Danke,
dass ich hier sein darf. Vielen Dank.
Max hat jetzt ein Gewerbe angemeldet.
Ja.
Wir haben schon gesagt, das war die letzte.
Der Max ist jetzt eine Professionelle.
Ja, genau. Das war das letzte Mal, dass wir Max überhaupt ohne Geld zu bezahlen hier in die Sendung einladen konnten. Ab jetzt Kuschzeps.
Ja, ich bin fast unkaufbar. Aber nur fast, wenn es da draußen Sponsoren gibt. Ihr habt ja nochmal eine ganz andere Zielgruppe als ich. Ich habe so diese Filterblasen, elitären Nerds.
Ja. Wir haben ja schon Sponsoren. Imkerei Peschel Biederer.
Ja, die jage ich euch ab.
Moment. Da werden wir für kämpfen. Gut, jetzt müssen wir aufhören. Wir müssen nämlich noch eine Sendung machen.
Ja.
Ob ihr es glaubt oder nicht.
Gut.
Gut, Max, danke. Danke fürs Schultheiß mitbringen. Danke fürs Kommen.
Danke fürs Einladen.
Das war Max Jakob Ost. MJ vom Rasenfunk, live in Berlin. Tschüss.
Hört mehr Rasenfunk.
Danke, ciao.
Und hört vor allem 18 Stunden Rasenfunk Royal demnächst.
Sehr gut.
Ja.
Tschüss.
Das war Tschüss. Ciao. Brennerpass,
der Bundesliga-Podcast.
Hey, du wärst gern ausgeglichen? Du stehst wohl auf Aubameyang. Das ist der Brennerpass. Hier hast du richtig Spaß. Das ist der Brennerpass. Hier hast du richtig Spaß.